nochmal. Und
wir nennen die Folge Britt-Marie liebt Eastpack, okay?
Genau, genau. Und deswegen. To seek out new ways. Fulfill all our days. Second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.
Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Sandra
und Frank.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben natürlich auch wieder einen tollen Gast heute dabei, nämlich Britt-Marie.
Hallo zusammen.
Hallo.
Dich kennt man ja auch aus ganz vielen anderen Podcasts und du hast ein ähnliches Problem wie ich. Du hast 5000 Podcasts und Projekte und keine Zeit mehr über. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was machst du so, wo kann man dich so hören?
Ja, also die Anknüpfung an Star Trek ist natürlich Trekgasm. Das ist ein Podcast, den ich zusammen mit einigen anderen Star Trek-Fans auch mache. Und wir besprechen im Grunde alle neuen Serien. Und da, wenn die Serien dann laufen, als Recap-Podcast, also jede Woche dann, wobei... beim letzten Mal, du sagst es apropos Zeit und so, habe ich ein bisschen, wir hatten so diverse Krankheitsausfälle, ungeplante und dadurch hat sich das alles so ein bisschen zeitlich verschoben, aber sonst versuchen wir eigentlich tatsächlich jede Woche dann mit der kommenden Folge auch eine Besprechung dann da zu haben, das heißt, da kann man uns hören, dann habe ich den Hot Pink, das ist ein Klatsch und Tratsch Podcast, so ein bisschen so die Bunte in Podcast-Form, wo wir dann wöchentlich tatsächlich alles besprechen, was irgendwie uns interessiert, was so in der Celebrity-Welt passiert ist. Und das kommt immer montags raus. Und dann
ja, es ist sehr zu empfehlen, wenn man keine Ahnung davon hat, einfach jede Woche Hot Pink hören und man kann überall mitreden, als wäre man voll der Fachmann.
Ja, ja, großartig, ich liebe das, wenn dann Leute wie du sagen, ja, und da konnte ich letztens tatsächlich auch was beitragen. Ich habe es in Hot Pink gehört. Ich so, yay, tschakka. Und dann habe ich noch den Frankfurter Kranz, das ist ein royaler Podcast, den ich zusammen mit Eva mache. Das war tatsächlich mein Start überhaupt mit Podcasts. Ich war vorher ein, zwei Mal als Gast in Podcasts gewesen, aber mit dem Frankfurter Kranz ist alles gestartet. Und ihr kennt das, also noch kennt ihr es vielleicht nicht, aber ihr werdet es kennen. Frank kennt es so ein bisschen. Man fängt mit einem Podcast an und plötzlich irgendwie wird es ungewollt mehr. Und so war das dann auch bei mir. Also ich habe mit dem Frankfurter Kranz angefangen und plötzlich war dann irgendwie noch das und das und das. Denn neben also der Dosis royaler News, europäische Königshäuser in der Regel einmal im Monat beim Frankfurter Kranz, gibt es dann auch noch By Lady. Das ist der deutschsprachige Jane Austen Podcast, den ich zusammen mit Lara mache. Und da war unser Plan, dass wir alle Jane Austen Werke also in Buchform besprechen, also das Buch und dazu die Adaptionen, TV oder Film, die uns davon am besten gefallen. Weil es gibt ja oft etliche Adaptionen für manche Bücher. Also ich meine, Stolz und Vorteil gibt es in 100.000 Variationen. Ja, da haben wir dann,
auch mit Zombies.
Genau, genau. Da haben wir die Sachen rausgesucht, die uns quasi am besten gefallen. Aber auch da gibt es etliche Folgen. Und da haben wir tatsächlich echt jetzt im Nachhinein, wenn ich drauf zurückschaue, in so einem Parforce-Marsch wirklich... wirklich alle vier Wochen ein Buch und die Adaptionen dazu besprochen. Und irgendwann waren wir relativ schnell durch auch und haben dann irgendwann gemerkt, wir können es nicht mehr durchhalten. Das schaffen wir einfach nicht alle vier Wochen, das komplette Buch und so. Und so.
Ich hätte schon Probleme, in vier Wochen das Buch durchzulesen.
Wir sind beide große, große Jane Austen-Fans, deswegen war das jetzt kein Problem. Es war im Grunde ein Relesen, also ein Wiederlesen. Wir sind ja so, dadurch, dass wir so große Jane Austen-Fans sind, lesen wir die Bücher ja auch so immer mal wieder. Also das sind so, für mich sind es so Go-To-Geschichten, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder so. Mhm. Also dann lese ich die halt oder guck mir die an. Also leicht ist es natürlich anzugucken, zugegebenermaßen. Und jetzt ist es aber so, durch Arbeit und andere Dinge, die man halt so hat, hat sich da jetzt eingependelt, dass wir so alle zwei Monate mit einer neuen Folge jetzt rauskommen. Denn wir sind jetzt tatsächlich in einer Phase bei My Lady, wo wir alle von Jane Austen inspirierten Sachen besprechen und oder Fortsetzungen der Originale, die sich andere Leute ausgedacht haben. Und das ist so ein weites Feld, da haben wir bestimmt locker noch 2-3 Jahre was zu besprechen. Und da kann man aber dann schön sagen, okay, so alle 2 Monate mal einen Jane Austen inspirierten Film, das geht.
Ja. Das ist trotzdem noch relativ häufig.
Wenn man mit den anderen Podcasts noch, wenn man bedenkt, wie viel Podcast du dann insgesamt hast. Ne?
Ja. Ich bin ja auch immer am Jammern, oh, ich habe so viel zu schneiden. Aber das liegt auch daran, dass ich so langsam bin, immer noch. Also ich bin schon schneller als früher, aber ja. Naja, und das ist so das. Und dann bin ich mehr oder minder permanent gewordener Dauergast beim Thekenschnack. Da sitzen wir einfach gemütlich an der Theke, meistens alle 4 Wochen und schnacken einfach über alles, was uns interessiert.
Auch da habe ich noch gar nichts von gehört.
Ja, das ist, nicht, das, nee. Das ist Kais Baby. Kai ist derjenige, mit dem ich ursprünglich mal Hot Pink gestartet habe. Mittlerweile sind wir in einer anderen Besetzung. Und ja, und wie gesagt, da kommen wir immer mal wieder zusammen in unterschiedlichster Kombination. Und boah, reden halt, wie gesagt, jeder schmeißt irgendwie Themen in den Topf, die ihm interessieren gerade oder die aktuell sind oder die irgendwie ein Herzensprojekt sind. Und dann reden wir da einfach so, wie wenn man sich in der Kneipe trifft. Nur alles halt digital.
Ach cool, da muss ich mal reinhören.
Und dann kann ich noch eine Sache empfehlen, die ist aber abgeschlossen und dann sind wir durch. Und zwar Ein Heim für Serien, das hat eine erste Staffel. Ich weiß nicht, ob es da jeweils eine zweite von geben wird. Ich hoffe inständig sehr darauf. Aber auch
ich
hier,
auch, mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe
ja
gehört.
Aber auch hier ist es, der Arbeitsaufwand war schon sehr hoch. Und ich habe das zusammen mit Patrick gemacht vom Bahnhofskino. Und da muss ich sagen, hat er tatsächlich die Hauptarbeit gemacht, sprich das Schneiden und so weiter, das hat alles er gemacht. Und da kann ich auch verstehen, weil der halt auch diverse Podcast-Projekte, dass man dann sagt, okay,
aber
wir schließen jetzt ab und gut.
Wie
und
viele
da,
Folgen gab es da?
Weil ich müsste nur eine angezeigt bekommen. 8 oder 10 oder so um den Dreh rum. Ich müsste jetzt mal nachgucken. Ich weiß es gerade ad hoc tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall um die 8 rum, glaube ich. Und okay, da war es so, dass wir das Konzept hatten, dass einer die Serie kennt und der andere nicht. Und wir gucken nur die erste Folge und danach spekulieren wir, wie es weitergehen könnte und ob es uns gefallen hat.
9 Folgen.
Cool. Genau, 9, dankeschön. Und da sind wir am Ende doch bei ganz vielen so ZDF-Vorabendserien gelandet, die ich ja liebe, sowas wie unsere Guldenburgs und so und die Schwarzwaldklinik. Und wir hätten auch gerne noch viel mehr Klassiker besprochen, aber manchmal scheitert es daran, dass wir es beide kennen. Also zum Beispiel, ich heirate eine Familie, kannten wir halt beide. Das konnten wir dann nicht besprechen.
Stimmt.
Und und dann gibt es aber auch so Lücken. Also ich habe zum Beispiel Akte X in meinem Leben, glaube ich, 1,5 Folgen gesehen. Und dann haben wir das halt besprochen und ich war diejenige, die es halt nicht kannte. Ja,
ach,
also das
ist ein cooles Konzept, ja.
Ja, genau. Und da kann man, wenn man möchte, auch mal reinhören. Und wie gesagt, das ist abgeschlossen. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man was verpasst. Mhm. Ja, das war das.
Ja, ein bunter Strauß an Hörangeboten. Also wir fragen euch dann ab, also hört rein. In alles. Nein. Ja, schön, dass du hier bist. Dann wollen wir mal starten, würde ich sagen. Genau, und wir stellen ja immer zur Eröffnung eigentlich immer die gleiche Frage zuallererst, und zwar, welches Gefühl verbindest du am ehesten mit Star Trek?
Ja.
Star Trek, was ist das?
Ich weiß ja eigentlich, du hast schon recht, ihr stellt eigentlich immer die gleiche Frage. Hätte ich mir mal Gedanken drüber gemacht vorher, verdammt nochmal. Ich habe noch gedacht, ach super, da kannst du super spontan reingehen und du hast bestimmt was zu sagen. Und welches Gefühl verbinde ich mit Star Trek? Heimat? Nostalgie, gute Laune, also durchweg eigentlich positive Dinge. Star Trek ist auch so, apropos Go-To, wenn man irgendwie schlechte Laune hat, es geht einem nicht gut oder so. Star Trek geht immer, in allen Varianten.
Und seit neuestem haben wir ja noch die Go-To-Musical-Folge, wenn es mir wirklich einen richtigen miesen Tag hatte, dann kann ich jetzt einfach abdancen auf der Enterprise. Ich meine, wie gut
total
kann das
toll
sein?
Toll, toll, toll. Ich freue mich auch immer total, wenn dann so irgendwie manchmal unerwartet Leute dann kommen, die wissen, ich bin großer Star Trek-Fan, ich mache ja da auch kein Geheimnis drum. Auch zum Beispiel in meinen, also ich gebe unter anderem auch Schwedischunterricht und da ist es immer so, ich sage immer, Leute, ich bin der Lehrer, ihr müsst also damit leben, dass ich Sachen, Artikel mitbringe, um die Sprache zu üben, die mich interessieren. Das heißt, die kriegen manchmal eben auch was vom royalen schwedischen Königshaus oder und letztens haben wir einen Artikel gelesen über einen schwedischen Astronauten, der jetzt gerade auf die ISS geflogen ist. Dann habe ich gesagt, also Weltraum und royal muss halt manchmal sein. Also ich halte es schon in Grenzen.
Du kommst direkt was mit Star Trek.
Na, also ganz so noch nicht, aber ich halte es, also wenn es was gäbe, was irgendwie mit Schweden noch zu verknüpfen wäre, dann würde ich das auch lesen mit dem Kurs. Aber so in die Ecke versuche ich schon das ein oder andere dann zu machen. Und da kam dann letztens auch eine von meinen Schülern und meinte, sie hätte jetzt gerade mit ihrem Mann Strange New Worlds gesehen und was ich denn davon halte. Und ich so, oh mein Gott, ich kann da stundenlang drüber reden.
Wie viel Zeit hast du? Ne? Ja, genau.
Hättest du die Frage bloß nicht gestellt, selbst schuld.
Ja, ja, aber das freut mich dann immer besonders, wenn dann so Leute irgendwie sich als Star Trek-Fans entpuppen, ja, von denen man es gar nicht erwartet.
Ja, das ist echt cool.
Das hatte ich, um noch mal kurz was von mir zu erzählen, mein Chef hat mich, das ist schon ein paar Monate her, sagt, kommst du bitte gleich mal zu mir ins Büro? Und ich denke,
ich kann überhaupt gar nicht mit Waage. Wenn jemand sowas Vages zu mir sagt, bin ich schon halb panisch und so, oh mein Gott, ich werde entlassen. Ja.
Ich denke, was ist denn jetzt? Und er sagt, sag mal, wo laufen jetzt eigentlich die Star Trek Serien? Wo kann ich das am besten gucken und was ist am aktuellsten? Ich sage, ja, meine cool. Güte.
Oh, weißt du, bum, 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 Herz klopft.
Ja. Ich gehe eben kurz duschen, ja, cool. Dann beantworte ich die Frage. Ne? So.
Ja, ja, ja. Aber das finde ich super. Finde ich toll, dass dein Chef dich gefragt hat. Was hast du ihm empfohlen?
Ich glaube, da war Discovery noch relativ aktuell und Strange New Worlds fing gerade an. Mhm. Und dann habe ich ihm erstmal Paramount empfohlen, weil ich sagte, da hast du, wenn du Glück hast, alles, es sei denn, sie canceln irgendwas.
Ja. Oh. Da habe ich jetzt so lustig, mein Kleiner, der hat jetzt langsam verstanden, dass er auf Netflix oder auf Paramount guckt. Und letztes kam er an, dann frage ich, was möchtest du denn gucken? Und dann sagt er, Paramount. Und ich so, was ist denn das für eine Serie? Und er meinte Paramount, das ist ja Englisch, das ist für ihn. Und ich habe so lange gerätselt, bis er die Serie endlich gesagt hat, habe ich so, ach, der meint Paramount. Ich habe das nicht, dass der weiß, wie das heißt, das habe ich nicht mitgeschnitten. Aber so süß.
Aber da siehst du, was der alles mitkriegt. Das ist unglaublich. Ja.
Die Serie Paramount habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber wie das auch aussieht, ich kann es nicht gut nachahmen. Das war einfach zu niedlich. Ja, Paramount ist für Star Trek-Fans ja also wirklich eine Empfehlung. Ja, ich glaube, wir hätten es nicht abonniert, wenn da nicht Star Trek zu Hause wäre.
Nee, hätte ich auch nicht. Ich hätte sonst keinen Grund gehabt. Hm. Ja. Es sei denn, man möchte Prodigy gucken.
Ja, wobei mittlerweile, also es gibt ja auch die Alternative, dass man nicht einen Paramount-Account nimmt, sondern dass man nur den Paramount-Kanal zum Beispiel über Prime dann bucht. Und das ist, glaube ich, sogar ein Tick billiger, was ich überraschend finde, weil theoretisch sollte es eigentlich gleich teuer sein, sonst würde es sich ja gar nicht lohnen, einen Paramount wirklich Streaming-Account abzuschließen bei Paramount
direkt. Ich habe das auch über Prime, aber ich weiß jetzt nicht, ob das günstiger ist.
Aber kann man darauf genauso alles sehen? Am Anfang, als der Kanal eingerichtet wurde, war es tatsächlich deutlich günstiger als der Streaming-Dienst bei Paramount selber. Wie es jetzt mittlerweile ist, kann ich dir nicht sagen. Aber okay, man kann tatsächlich alles sehen, ja.
Ach, verrückt. Ja, weil wir haben jetzt natürlich auch dann drei Profile, also zwei Profile in dem Fall. Nur normalerweise hat mein Mann eins, ich und eins fürs Kind mit Schutz halt dann. Ja, klar. Aber das ist eben auch praktisch, weil also für mich ist es immer nicht toll, aber für den Kleinen, weil Paramount ist ja auch das Zuhause von Paw Patrol. Und natürlich gibt es dann da viel mehr Folgen.
Klar.
Und dann gibt es natürlich noch diese Extra-Serie Rubble und Crew und sowas. Und dann kann er ab und zu mal sowas gucken, was er dann, naja, was es halt bei Netflix nicht gibt. Ne? Ja, das ist schon praktisch.
Also das war dann, also ich versuche ja mir Dinge zu wünschen, so zu Weihnachten und so oder zum Geburtstag, wo ich weiß, da habe ich länger was von. Und Paramount war dann auch eins der Weihnachtsgeschenke. Das dann schön in Erfüllung gegangen ist. Und das ist dann natürlich, dann läuft es mehr so nach dem Motto, ich mach's selber, weil ich meine, ich möchte ja Inhaber des Accounts sein und kriege es dann quasi erstattet.
Ja,
das
cool.
ist dann ein bisschen unromantisch, aber trotzdem freue ich mich, weil ich habe tatsächlich...
Hast du eine Rechnung geschrieben, ne?
Ja, naja, so ähnlich. Aber ich habe tatsächlich im ersten Jahr tatsächlich dann, jedes Mal, wenn ich dann Paramount angemacht habe, gedacht, ach cool. Und habe dann zwischendurch, mein Bruder hat es mir geschenkt, hat dann zwischendurch auch mal so zwischendurch meine WhatsApp und meinte, das war ein richtig gutes Geschenk. Ich freue mich jedes Mal.
Also das war wirklich ein tolles Geschenk, voll die gute Idee.
Ja.
Und was ich cool fand, das habe ich noch nicht erlebt bei anderen Diensten, mir hat Paramount auch jetzt eine E-Mail geschrieben, ja, das Jahr ist rum, du bist jetzt raus. Wenn du jetzt weiter gucken willst, dann
genau,
musst du das.
Genau.
Fand ich super.
Ja.
Die haben das nicht automatisch verlängert. Ich dachte mir, toll, jetzt muss ich ja Sachen machen. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ja. Aber dann habe ich es halt verlängert.
Ja. Ich glaube, ja, weil genau, du musst es aber dann zum teureren Preis verlängern, weil du hast wahrscheinlich auch den, also so war es bei mir zumindest, den extra super Sonderangebot Anfangspreis gehabt.
Ja. Das stimmt, hatte ja
über,
ich auch.
Ja. Da ist über Prime Hub, kriegt man das ja nicht. Die lassen es automatisch weiterlaufen.
Okay. Ja, aber ich habe dann, ja, ich habe ja mein Geld eh schon an Paramount geschickt, schon im Vorfeld. Hier macht was damit mit für Star Trek. Also die kennen ich nicht. Ich leite immer nur weiter. Nee, aber ich habe es natürlich dann verlängert. Aber stimmt, es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen teurer, aber es ist noch human.
Ja, und ich meine, hallo, gut, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich stundenlang darüber reden, dass Prodigy nicht mehr dabei ist. Aber grundsätzlich ist wirklich alles Star Trek ja dann da. Also kannst du dich auch nicht beschweren.
Das stimmt, tue ich auch nicht genau.
Nee, das stimmt nicht. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du eigentlich darauf gestoßen das erste Mal?
Lustigerweise, wie glaube ich, so gut wie alle in meinem Alter.
TNG.
TNG, natürlich. Alle, es ist so witzig, ich hatte ja eine Zeit lang, wenn man sich so unterhält und so, wiederholte sich immer die gleiche Geschichte, was eben daran liegt, dass man ja oft dann mit gleichaltrigen Leuten irgendwie spricht. Und ja, also tatsächlich, als TNG dann im ZDF gelaufen ist. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob ich tatsächlich mit der ersten Folge eingestiegen bin. Ich meine ja, aber irgendwie habe ich da so ein bisschen schwarzes Loch im Gedächtnis. Und ich weiß aber, dass ich es regelmäßig geschaut habe. Und dann bin ich auch relativ schnell von TNG zu TOS. Also habe mir dann das Original angeschaut. Und
wie hast du das gemacht? Lief das irgendwo oder hast du das gekauft?
Das ist irgendwo, nee, das habe ich, das lief irgendwo. Jetzt frag mich aber nicht, wo. Ich glaube, es lief auf Sat.1, kann das sein?
Ich glaube ja, mit den Bällen zwischendurch, die liefen da.
Genau, ganz vage in Erinnerung irgendwie, genau. Ja, das lief irgendwo und ich habe es gesehen und dachte, ach, ich will es sowieso gucken, dann schaust du es mal. Und am Anfang bin ich da auch, aber auch irgendwo in der Mitte eingestiegen und habe dann erst später das alles vervollständigt. Deswegen habe ich die Sachen so ein bisschen durcheinander geguckt. Und TNG war aber natürlich klar meine Liebe, deswegen gehört TNG auch ein bisschen mein Herz. Wobei ich tatsächlich mittlerweile sagen muss, ja, klar, ich habe nostalgische Gefühle für TNG. Aber tatsächlich ist es nicht mehr meine Lieblings-Star Trek-Serie.
Hat sie nicht gesagt.
Oh mein Gott.
Nee, aber das sagen tatsächlich ganz viele. Es ist so, es ist von den meisten, es ist die Herzensserie, aber nicht mehr die Lieblingsserie, weil es ist aber auch so schwer. Ich finde es so, sagen wir immer wieder, sorry für die Wiederholung, es ist aber auch so schwer, eine Rangliste zu erstellen, weil die haben ja auch alle ihren eigenen Charme.
Ja.
Und welche, hast du jetzt eine Lieblingsserie, eine aktuelle oder wechselt das bei dir? Oder?
Ich finde das super schwer tatsächlich zu sagen. Mhm. Also hättest du mich vor allen neuen Serien gefragt, hands down, DS9. Ich liebe DS9. DS9 ist mein...
Ich ist liebe auch geil,
es.
Ja.
Und obwohl es ja tatsächlich... Also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ich erinnere mich natürlich noch, als es damals gelaufen ist, da habe ich das ja auch regelmäßig im Fernsehen und so geschaut, das hat ja das Fandom gesplittet. Es war ja wirklich die eine Truppe, die gesagt hat, das ist kein Star Trek auf einer festen Station, das geht gar nicht. Und dann kam ja später auch noch dazu, nicht nur auf einer festen Station, oh mein Gott, nein, auch mit Krieg. Also entgegen dieser utopischen Gedanken und so weiter, das ging überhaupt nicht. Und ja, ich konnte das durchaus nachvollziehen, aber es war halt für mich kein Problem. Und das hat, und da erinnere ich mich tatsächlich noch deutlich dran. Und jetzt mit den neuen Serien finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, denn irgendwie, also ich bin ein großer Fan der neuen Serien und ich sage der neuen Serien, weil ich eigentlich alle wirklich mag. Jeder hat so ein bisschen was Eigenes und aktuell glaube ich tatsächlich Strange New Worlds. Also die meisten mögen ja Strange New Worlds. Ich komme da schon wie so ein bisschen so, als wäre ich so wie alle. Ich will ja nicht wie alle sein.
Oh nein, wie schlimm. Aber ich denke mir, wenn das Mainstream ist, dann wird es schon einen Grund haben, warum so viele mögen. Ne? Ja, muss man mal so sehen. Ja.
Ja, ja. Also ich bin ein großer Fan der Crew um Captain Pike und ich mag tatsächlich auch, und hört man vielleicht auch nicht so häufig, aber ich mag tatsächlich auch Discovery. Ich bin mir der Schwächen bewusst, aber grundsätzlich, was ich an Discovery so toll finde, ist, dass es die einzige von den neuen Serien ist, meines Erachtens nach, die sich tatsächlich traut, auch mal Dinge zu tun, die sonst nicht gemacht worden sind bisher. Oder einfach mal Neues auszuprobieren. Und noch nicht mal so radikal, wie ich mir das wünschen würde. Ich würde mir das noch viel radikaler wünschen. Und es ist jetzt ja schon so, dass viele Fans sagen, das geht gar nicht. Aber ich meine, alleine schon, wenn man sich überlegt, und das ist ein kleiner Spoiler, Leute, aber ich meine, wir sind in Season 5, ja. Hm. Alleine schon, einfach mal 1000 Jahre in die Zukunft zu fliegen. Und wirklich
so
komplett mit einem ganz leeren Leinwand anzufangen. Das ist halt irgendwie, das ist schon geil. Also das muss man auch sich erstmal trauen. Ja,
so schön die Abschnitte in der Vergangenheit auch sind, so die Zukunft ist auch interessant, was kommt eigentlich dann später.
Ja,
ne?
Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Discovery eine von diesen Serien ist, weil da wird ja viel, viel, viel gemäkelt, die ähnlich wie DS9 übrigens auch tatsächlich erst in 10, 15, vielleicht 20 Jahren eine von denen sein werden, wo viele, viele Leute die Qualität im Nachhinein entdecken. Da bin ich mir 100%ig sicher.
Ja, nur schade, dass sie jetzt schon mit der letzten Staffel angefangen haben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie die 7 Staffeln noch voll kriegen.
Ja, das ist wieder, ich will mein Geld zurück. Ne? Jetzt muss ich doch meckern. Aber dann können
Strange
wir ja in
New
10...
Worlds läuft besser, da lassen wir die lieber weg. Aber,
die machen so seltsame Entscheidungen. Es geht da wirklich nur um Kohle. Aber wir reden dann in 10, 15 Jahren nochmal drüber, ob du recht hattest. Das kannst du schon mal eintragen im Kalender.
Gerne, gerne.
Lass uns gleich den Termin machen.
Ja, bin ich aber
da gehe ich auf die 70 zu.
Das war eine sehr, sehr lange Antwort für, mit was hast du angefangen? Also TNG.
Und bist du da einfach, also was hattest du gesagt jetzt? Bist du da durch Zufall einfach drauf gestoßen oder hattest du auch im Umfeld Verwandte oder Bekannte, die das schon, die gesagt haben, hier guck da mal rein, das ist cool?
Nein, ich war einsam und allein auf weiter Flur gefühlt. Oh. Ich hatte eine Mitschülerin in der Schule, wir waren beide uncool und beide Star Trek-Fans.
Sehr sympathisch.
Gefühlt die einzigen beiden Star Trek-Fans in der ganzen Schule. Zumindest habe ich niemand anderen kennengelernt, der auch Star Trek-Fan war. Und das lief damals noch so ein bisschen, also wir haben es jetzt nicht verheimlicht, aber wir haben es auch nicht an die große Glocke gehängt. Und dann sind wir beide mit 16 zusammen in den Star Trek-Fanclub Europe eingetreten.
Ach ja.
Und
wie schön.
Das war großartig. Das war echt so, ich habe da sowas entdeckt. So, was so geheim, so geheime Anschlagtechnik und so. Es war schon sehr lustig im Nachhinein, wenn ich mir das so überlege. Ja, das war, da haben wir lange gemeinsam allein auf weiter Flur gekämpft. Und das war so das. Es war jetzt auch nie so, dass, meine Eltern oder so waren jetzt nicht dagegen. Also das war gar kein Thema. Aber es war auch keiner irgendwie, der jetzt extrem Sci-Fi begeistert gewesen wäre oder so. Ich weiß nicht, bin da irgendwann mal, hängen geblieben.
Ja, umso schöner dann, dass du es trotzdem da so früh entdeckt hast.
Ja. Ja, und grundsätzlich, wie gesagt, TNG, apropos Herzensserie. Ich habe ja jetzt tatsächlich, bevor Picard dann gestartet ist, nochmal versucht, einen Rewatch zu machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke tatsächlich an mir selbst auch, dass meine Aufmerksamkeitsspanne und meine Art, wie ich Fernsehen gucke, tatsächlich echt viel kürzer geworden ist. Und ich brauche tatsächlich, ich bin tatsächlich gewohnt, dass recht zügig was passiert. Und mir war es mit den alten TNG-Folgen zwischendurch so, dass ich gedacht habe, ach, das war schon ganz schön langatmig.
Das war alles ein bisschen steif teilweise.
Also irgendwie, und ich habe dann angefangen zu gucken und dann habe ich tatsächlich nach der Hälfte der ersten Staffel gesagt, okay Leute, es tut mir leid, aber ich mache jetzt nur noch Highlight-Folgen. Also ich habe dann quasi, ich bin dann von Highlight-Folge zu Highlight-Folge gesprungen und hab dann so die wichtigsten Sachen, von denen ich auch wusste, die sollte man vielleicht nochmal gesehen haben, bevor dann Picard die erste Season startet, mir dann auch nochmal angeguckt. Und es gibt wirklich richtig großartige Folgen, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass irgendwie was zu langatmig oder sonst irgendwas ist. Und auch die zu Recht richtig Klassiker sind. Aber so diesen kompletten Rewatch, den habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von mir selber, aber auf der anderen Seite, was soll ich mich da durchzwingen und mir dann vielleicht irgendwie die schöne Kindheitserinnerungen dann kaputt machen?
Ja, vor allen Dingen, wer nicht schon mal eine Folge geskippt hat, der werfe die erste Fernbedienung, weil bei 7 Staffeln,
bei 20 Folgen pro Staffel irgendwie.
Allein aus Zeitgründen, weil ich will dauernd, ich mag ja Rewatches total und ich glaube, das geht ja vielen so, aber du hast die Zeit ja auch gar nicht. Ich muss auch sagen, und da hat man natürlich dann auch ein verzerrtes Bild von den alten Serien. Wenn man sich immer nur die geilsten Folgen anguckt, denkt man, oh, die waren ja früher immer nur geil. Dabei gibt es auch einen Haufen Folgen, wo man sich denkt, naja, was haben sie denn da eigentlich fabriziert? Gibt's halt auch. Genau. Ne?
Aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich ganz genauso gemacht. Ich wollte auch mal das nochmal gucken. Und da habe ich gesehen, was kommt als nächstes? Ach nee, dann nehme ich die darauf. Oder lieber, lieber die danach. Ja, das ist gut, die nehme ich denn. Und danach dann vielleicht die in 3, vielleicht mal sehen.
Finde ich überhaupt nicht verwerflich. Und ich muss dir auch zustimmen mit der Aufmerksamkeitsspanne, ganz schlimm. Die wird immer schlechter. das Handy. Wenn man deine Wohnung.
Ganz kurz nochmal zu den Serien, jetzt haben wir fast alle durch, aber wie fandest du es Enterprise?
Enterprise ist die Serie, mit der ich mich lange Zeit tatsächlich am schwersten getan habe. Ich habe, das war die einzige Star Trek-Serie, ich habe alles gesehen, wirklich alles. Mhm. Und das war die einzige Serie, die ich tatsächlich nach der ersten Staffel abgebrochen habe.
Oh, und bis heute und auch nicht nachgeholt?
Doch, und dann doch, später nachgeholt. Mhm. Aber tatsächlich, als es damals gelaufen ist, dann abgebrochen. Und es muss jetzt im Nachhinein, also ich überlege gerade, wann ist die denn gelaufen? Also 90er oder war es später? Ich weiß es gerade so.
Anfang 2000?
Ja, also so ein Dreh und Ende, Anfang 2000. Auf jeden Fall war das halt auch eine Zeit, ich habe dann angefangen zu studieren und weißt du, da hat man ja andere Dinge, dann geht man aus und trifft Freunde und so weiter. Also da war dann auch irgendwie das Uncoolste, so also Star Trek-Fan zu sein. Ich war zwar immer Star Trek-Fan, aber nicht immer gleichbleibend stark.
Ich verstehe das, ja.
Und das war so eine Phase, da habe ich dann halt einfach, da war es irgendwie, ich verstehe auch ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein nicht, wie ich es habe abbrechen können. Das ist mir heute ein absolutes Rätsel, aber man hat halt dann mal so eine Phase gehabt und dann irgendwie ja, wurde dann, ich habe dann ab und zu mal immer noch eine Folge mitbekommen aus den späteren Staffeln, aber dann ist es ja auch relativ schnell abgesetzt worden, dann habe ich gedacht, irgendwann hole ich es mal nach und das habe ich dann natürlich auch gemacht, aber ich erinnere mich noch dran, dass ich total gehypt war für die erste Staffel. Da wurde ja auch ein riesen Trara drum gemacht und Reklame so von wegen, ja, irgendwie neue Serie und wir sind zeitlich viel, viel näher dran am Jetzt und Hier und wir sind quasi vor der TOS-Era und so. Und da habe ich noch gedacht, ich finde das Konzept eigentlich sehr geil. Und ich mochte ja Scott Bakula von Quantum Leap vor allen Dingen. Und war also ein großer Scott Bakula-Fan und dachte, ja geil, ich lieb's. Und dann haben die aber, gleich in dieser ersten Staffel haben die ja, wirklich die klassischsten Tropes, wo sich Leute immer fragen, wo kommt der ganze Kram in Fanfictions her? Offensichtlich aus Staffel 1 Enterprise. Und TOS übrigens auch, ja? Nur mal so am Rande. Aber in Enterprise haben sie dann natürlich auch wirklich die ganzen klassischen Tropes, so von wegen Emprec, also männliche Schwangerschaften und ach, keine Ahnung, und alles Mögliche. Und dann haben sie, und was mir echt damals auch schon, das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich dann am Ende abgeschaltet habe, was ich im Nachhinein jetzt besser einordnen kann, aber was mich damals gestört hat, wo ich aber, glaube ich, den Finger noch nicht so richtig drauflegen konnte, warum, weshalb, wieso, war tatsächlich, wie sie T'Pol und also Frauen generell, aber vor allen Dingen T'Pol halt sexualisiert haben so stark.
Ja, damit musst du nicht alleine.
In der ersten Staffel.
Ja, die musste ja immer hautenge Sachen anhaben, so wie Seven of Nine. Das musste.
Und dann sind doch schon wieder auf den Captain gefallen, den Brüsten zuerst. Oh nein.
Ja, aber auch zum Beispiel so, ich werde das nie vergessen. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht die Trauma-Episode, aber das ist irgendwie sowas, das ist für immer irgendwie in meine Hirnhaut eingebrannt. Diese Folge, ich meine, es kam mehrfach vor, aber es gibt diese eine Folge, wo sie sich ja dann mit diesem bakteriellen Gel da einschmieren müssen.
Das wollte ich gerade sagen, wo sie sich ständig gegenseitig alle einreiben müssen.
Oh mein Gott, das ist ja schon halt einfach gar nicht.
Ist auch schon immer sie dabei. Es ist natürlich. Wenn das passiert, ist sie dabei.
Und das ist aber auch schon eine Art Meme geworden, weil damit bist du, glaube ich, nicht alleine. Ja, weil das fällt auf, das stimmt. Ja,
ja. Also, und ich glaube, das hat am Ende dann dazu geführt, dass irgendwie ich das Interesse verloren habe und dann gesagt habe, okay,
Ja, aber man ist auch, glaube ich, wenn man jetzt so lange Star Trek-Fan ist oder überhaupt von allem Möglichen, man kann nicht immer die gleiche Leidenschaft aufrechterhalten. Ja. Also, das geht einfach nicht. Und das ist auch, finde ich, auch
aber
überhaupt nicht
schlimm. Aber das war auch so eine Zeit, halt da ging das gefühlt. Unheimlich vielen so. Das es hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass die Serie eingestellt wurde. Das war, glaube ich, gar nicht mal, weil die Serie schlecht war, sondern weil unglaublich viele irgendwie, das war so eine Star Trek-Zeit, wo es einfach nicht innen war. Also,
aber wurden da nicht auch viele Spenden gesammelt? Das wurde doch von den Fans versucht zu behalten. Also an den Fans lag es, glaube ich, nicht, weil ich habe gehört, dass die Spenden, es wurde hinterher auch zurückgezahlt, da haben Leute auch wirklich Geld bezahlt dafür, dass das noch weitergedreht wird. Also weiß ich nicht, ob es daran lag unbedingt.
Also als die Serie kam, da war vorher tatsächlich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ein Loch. Also man wollte eine neue Star Trek-Serie. Man hat sich wahnsinnig gefreut, dass eine neue Star Trek-Serie kommt. Und dann, glaube ich, war einfach die Enttäuschung umso größer, weil sie vielleicht nicht das erfüllt hat, was man erwartet hat. Und das war, glaube ich, das Problem. Und man muss ja auch zur Verteidigung der Serie sagen, ich habe sie ja dann auch nochmal nachgeguckt, dass sie ja hinten raus, also mit der letzten Staffel vor allen Dingen, auch wirklich richtig gut geworden ist.
Ich fand sie auch, also ich habe das ja ohne diesen ganzen, ich war ja nicht zeitgleich mit den Serien. Ich habe die ja alle später geschaut. Und dadurch habe ich ja diesen ganzen DS9-Diskussion mit Raumstationen habe ich alles, habe ich später in der Trackworld nachgelesen, aber habe ich gar nicht so oder auch in der Bubble erfahren. Mhm. Ich bin ja völlig unbedarft da dran und ich habe diese Probleme überhaupt nicht gehabt. Ich habe mir gedacht, wie cool, ein neues Setting, ist ja voll die gute Idee. Und dann, ach, das Raumschiff ist verschollen, die hier bei Voyager, mega, noch eine coole Idee. Also ich habe das mit ganz anderen Augen gesehen und wäre nie auf die Idee gekommen, dass sich bei der Archer Prize ausgerechnet da jemand beschwert, weil ich fand die Serie super. Ja, aber das ist dann immer so interessant, dann zu hören, was in der Zeit im Fandom abgegangen ist. Mhm. Und natürlich, teilweise kann ich es nachvollziehen, aber ich habe persönlich, war da ganz arglos und habe das einfach konsumiert und mich drüber gefreut. Ne?
Und was man natürlich nicht vergessen darf, auch apropos Fandom, es ist ja nicht so wie heute, dass du dich dann irgendwie ans Internet gesetzt hast und keine Ahnung, irgendwie sofort Kontakt mit lauter Fans in der ganzen Welt hast. Ich bin tatsächlich, ja, ich bin schon Generation Computer, auch wenn mein erster ein C64 war, also ja, also ich bin tatsächlich, ich bin genau diese Zwischengeneration, mein Bruder zum Beispiel, der ist 3 Jahre jünger, der ist schon, da merkt man auch da merkt man auch einen Unterschied beim Verständnis. Also der ist schon ein ganzes Stück weiter, was so diese ganze Verständnis, PC und auch Hintergründe und so weiter angeht, als ich jetzt. Und also ja, auch, also ich war dann schon eine Generation, die dann in die Foren gegangen ist und dann später auch auf Homepages und so weiter, wo sich dann Leute getroffen haben und miteinander geschnackt haben, ja. Aber ganz, ganz lange, bis ich dann auch alt genug war, überhaupt für einen Computer, das war ja alles nicht so selbstverständlich, bis wir sowas auch in der Familie hatten, natürlich auch Familiencomputer musste ich geteilt werden, dann konnte man auch nicht telefonieren, wenn man irgendwie im Internet war und so, das waren ja alles so Dinge, wo dann auch die Familie Rücksicht nehmen musste und so weiter. Ich meine, es klingt jetzt, als wäre ich steinzeitalt, aber das waren halt wirklich so Sachen. Und dann irgendwann hatte man dann einen eigenen Computer und dann hatte man ein bisschen mehr die Freiheit. Aber bis dahin war mir tatsächlich nicht so klar, wie riesig diese Fandom-Base einfach ist, und zwar auch in Deutschland. Also man wusste ja, in USA gibt es Star Trek-Fans und die sind irgendwie organisiert und so weiter, aber dass es sowas wie eine Convention gibt oder so. Ja. Oder also das war irgendwie, das war wirklich, das war in meiner Welt nicht existent. Ich erinnere mich noch, es gab mal, also so viel zu, ihr müsst gar keine Fragen stellen, ich erzähle euch das alles freiwillig. Es gab mal diese, es gab eine große Ausstellung mit all den Props und so weiter und den Kostümen und so, und die waren in Köln und da habe ich meine Eltern wochenlang bekniet, weil ich hatte ja auch keinen Führerschein, dass wir doch mal zu dieser Ausstellung fahren. Meine Eltern natürlich null interessiert an Sci-Fi und Star Trek, aber sie haben sich dann überreden lassen, dann haben wir da also tatsächlich so einen Tagesausflug gemacht, das war machbar von den Kilometern und dann sind wir dann da hingeguckt und ich weiß gar nicht, mein Bruder war, glaube ich, gar nicht mit. Ich glaube, den hat das gar nicht interessiert. Nichtsdestotrotz, wir waren dann da und ich so, oh mein Gott, Star Trek, und ich werde echte Uniformen sehen. Und das war wirklich in der Serie. Ich war hochbegeistert. Und dann standen wir da irgendwie zu dritt davor. Und dann war das so super enttäuschend, weil es war halt echt nur so ein Stück Stoff und so ein Stück Pappe. Also es war wirklich so, also ja, also weißt du, das war so wirklich desillusionierend.
Oh wei.
Aber das waren so Highlights tatsächlich, dass man seine Eltern noch bekniet hat, dass die einen irgendwo hinfahren. Oder tatsächlich dann auch, als meine Freundin dann meinte, sie hätte in der Zeitung gesehen, dass es einen Star Trek Fanclub gibt und ob wir da nicht eintreten. Und dann eben durch die Trackworld wir ja dann auch so ein kleines Fenster hatten und gesehen haben, oh mein Gott, es gibt andere Leute wie wir und oh mein Gott, in Deutschland und oh mein Gott, überhaupt auf der ganzen Welt. Und da öffnete sich das dann alles so peu à peu und dann durch das Internet natürlich noch mehr. Aber wie gesagt, lange Zeit war ich ein insulaner Star Trek-Fan, Bewohner ich plus eins, nämlich meine Schulkameradin.
Ja, aber wie das hat sich ja das geändert, als ich das erste Mal auf dem Trek-Dinner war? Habt ihr sowas mal besucht?
Ich war einmal auf einem, also das ist ja im Grunde das Gleiche, nicht Trek-Dinner, aber ich war einmal auf einem Trek-Stammtisch. Ja. Aber das war tatsächlich nicht meins, was gar nicht an dem Konzept lag, sondern an der Truppe an dem Abend. Irgendwie
das war, kommt ja immer darauf an, welche so Leute da sind. Das ist ja überall anders.
Ja. Aber selbst wenn man dann damals die Foren entdeckt hat, dann, also ich war zwar nicht im Sci-Fi unterwegs, aber ich habe natürlich auch das Internet damals entdeckt, dann war es ja trotzdem noch ein Unterschied. Heute hast du ja dein Internet immer dabei. Ich kann in der Bahn Leuten antworten und ungefragt meine Meinung mitteilen. Früher musstest du dann dich einwählen, ewig musstest gucken, dass der PC frei ist und dann musstest du auch noch warten, dass der andere auch einen Spot hat, um dir zu antworten. Das war ja aber, jetzt ist ja alles so schnell. Weil ich muss auch sagen, ich habe ja auch einfach hier angefangen, Star Trek zu gucken und war ja vorher auf Twitter, ich bin ja schon jahrelang da, habe aber nie was geschrieben oder so, weil ich einfach Berührungsängste. Und dann habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass es da so eine große Star Trek-Bubble gibt. Und trotzdem, ich ja, das ja schon die Zeit war, wo das nicht mehr unnormal ist, war ich trotzdem dann auch überrascht und geflasht, wie schnell man da auch Anschluss findet und wie viele Menschen da einfach sich drüber freuen. Das war dann trotzdem nochmal so ein richtig cooler Aha-Moment, wo ich dachte, wie cool, man kann einfach mit Leuten dann quatschen. Und das auch noch so schnell. Also, das ist schon sehr praktisch, Social Media. Hm. Weil früher war das, ich glaube, das erste Social Media. Zählt ICQ eigentlich als Social Media oder nicht?
Ja.
Aber das war, glaube ich, das allererste. Immer, ne?
Ja. Überhaupt Kontakt zu Fans. Warst du schon mal auf eine FedCon oder kommst du auch dieses Jahr?
Na, ich wollte dieses Jahr, aber dieses Jahr komme ich nicht. Letztes Jahr wollte ich auch schon und habe gesagt, ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr, was dieses Jahr wäre, aber dieses Jahr klappt leider wieder nicht.
Schade.
Ich versuche, also ich bin am gucken, ob ich nicht vielleicht irgendwie den Podcast Biertisch irgendwie, Biergartentisch einräumen kann. Aber definitiv nächstes Jahr.
Oh, bitte, das wäre cool.
Dann nageln wir dich drauf fest.
Lustigerweise bin ich tatsächlich noch, ich bin sehr Convention-jungfräulich, was das angeht. Tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, also zu der Zeit, als ich so in dem Alter gewesen wäre, wo man das so alles gemacht hat, da weiß ich nicht, war ich irgendwie, keine Ahnung, es kam irgendwie so gar nicht in Frage und ich hatte auch kein eigenes Auto und so weiter. Das ist ja immer so eine Sache. Und mein Vater, also hat mir dann, also ich durfte dann das Auto benutzen, wenn ich zum Beispiel zum Sport gefahren bin oder so. Mhm. Mein Vater hat sein Auto hoch und heilig geliebt und ich durfte das Auto auch wirklich nur für wichtige Dinge benutzen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte mal zu einer Convention fahren oder so, nee, nie im Leben. Never ever. Und auf die Idee zu kommen, vielleicht ein Auto zu mieten, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und oder meine Freunde hatten auch kein Auto, also von Freunden Autos leihen, das war auch nicht existent. Also irgendwie, ja, und ich meine, klar, man kann sich in einen Bus oder eine Bahn setzen, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie war das so ein bisschen außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Hast du jetzt was nachzuholen? Ist wie mit Enterprise. Ich finde auch, das wollte ich noch dazu sagen. Ich finde es manchmal gar nicht schlimm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einige der neuen Star Wars Serien noch nicht gesehen, weil ich es gerade nicht fühle. Und dann hebe ich mir das lieber auf. Ich will es mir jetzt nicht reinprügeln, nur damit ich mitreden kann. Nein, ich hebe mir das auf, bis ich die Stimmung habe und dann genieße ich das. Mhm. Man wird dieses immer alles sofort gucken, wenn es rauskommt, finde ich, muss man gar nicht. Mhm. Ja, und irgendwann werden wir dich auch auf einer FedCon dabei haben. Da freue ich mich
was
schon.
Was ich tatsächlich schön finde, ist ganz generell, was das Star Trek Fandom angeht, du hast in jedem Fandom toxische Ecken, selbstverständlich.
Ja,
aber
leider.
Grundsätzlich finde ich, dass das Star Trek Fandom, so wie ich das kennengelernt habe, doch eigentlich ein sehr schöner Ort ist, um Fan zu sein.
Ja.
Die meisten leben tatsächlich auch das, was die Serie im Grundton aussagt. Und das ist nun mal eben Offenheit und Akzeptanz und und Respekt und all das, was irgendwie da drin steckt. Und auch wenn du immer wieder Idioten hast, selbstverständlich, aber das Gros der Leute sind einfach echt nette Leute. Und
vor allen Dingen hat keine Erwartungshaltung.
Ja,
ich habe das Gefühl, wie anderen Fandoms gehabt, du bist nicht seit Tag 1 dabei, hä? Du hast nicht jeden einzelnen
Schnipsel. Krasses Gatekeeping, ja klar.
Ja, aber wenn ich jetzt da sagen würde, ich habe eine Serie nicht gesehen, ja, dann bist du kein echter Fan. Und das finde ich halt auch so schön, das Dark Knight-Bubble, mein Gott, man muss nicht immer alles, manche haben vielleicht auch keine Zeit oder finden eine Serie jetzt vielleicht, trifft nicht ihren Geschmack, mein Gott.
Ja.
Man wird nicht daran gemessen, wie lange man Fan ist und was man alles weiß, das finde ich so schön.
Ja, absolut. Aber das macht es zum Beispiel, finde ich, auch, weil du ja jetzt von Twitter gesprochen hast, ist ja jetzt X, aber egal, ich sage auch noch Twitter.
Es bleibt Twitter.
Ja, aber da finde ich zum Beispiel gut, man kuratiert ja auch seine Bubble, dadurch, dass man ja dann Leute irgendwie sich dazu holt oder irgendwie Leuten folgt oder vielleicht auch blockt oder so. Aber grundsätzlich finde ich, ist es ein sehr, sehr schöner, offener Raum eben, um da Fans auch zu begegnen. Ja, und ich meine, genauso wie jetzt auch Podcasting war für mich in erster Linie tatsächlich über Social Media, also Twitter tatsächlich, und da dann natürlich auch die Verknüpfung in die verschiedenen Bubbles über die Interessen, die man hat. Und da kreuzen sich dann eben so Podcast und Star Trek und so. Aber das ist dann wie ein kleiner eigener Raum. Und wir wissen, denke ich, dass man sich nicht unbedingt immer auch im echten Leben sehen muss, um trotzdem das Gefühl zu haben, man ist mit Leuten irgendwie bekannt, befreundet oder wie auch immer.
Ja, das stimmt.
Aber und es funktioniert, ja. Und
ja, das ist schön.
Warum nicht? Ja. Ich meine, echtes Leben, ist klar, macht auch Spaß. Aber
das ist das echte Leben. Du bist
ja,
echt,
ja,
ihr seid
ja.
echt. nur ein bisschen weiter weg. Und das ist ja so toll heutzutage. Früher wäre es unmöglich gewesen, sich so kennenzulernen. Die ganzen Menschen, die man jetzt kennengelernt hat und vielleicht auch mal trifft, oder nicht nur vielleicht, mit Sicherheit trifft man viele davon. Und das wäre, damit rückt die Welt auch so ein bisschen zusammen und man lernt viel mehr Leute kennen. Und das ist schon eine tolle Sache.
Und trotzdem ist es schön, auch so doll ich das auch mag, aber finde es trotzdem schön, also in meinem Fall, dass ich auch einfach mal zuklappen kann. Ich habe ein Klapp-Handy und einfach mal sagen kann, nö, ich habe jetzt mal ein paar Tage gar keinen Bock. Das liegt ja nicht an den Leuten. Man hat ja manchmal, es ist wie, als wenn ich jetzt sage, nö, heute will ich jetzt auch zu Hause keinen Besuch haben. Ne? Also das finde ich auch sehr entspannt. Das am Anfang ist, als ich da in die Bubble reinkam, da dachte ich noch so, oh Gott, nein, du musst dann immer schnell antworten. Musst du nicht. Also man kann
eben,
auch einfach...
Du hast keine Bringschuld, genau.
Eben, das ist aber auch super. Ich habe das Gefühl, dass es halt auch, ja, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt der Leute, aber ich will auch jetzt jungen Leuten natürlich das nicht absprechen, aber ich weiß nicht, es ist einfach sehr, wie sagt man, das respektvolle Bubble, was ich jetzt erlebt habe. Und ja, es ist einfach schön. Und ich habe auch das Gefühl bei vielen, dass man sich kennt, auch wenn man sich vielleicht nur einmal kurz gesehen hat oder noch gar nicht gesehen hat auf Konventen, weil man halt so einen gleichen Vibe hat, so eine Ebene hat.
Ja, genau. Und ganz ehrlich, also ich sag's ja immer, das ist so ein bisschen, wenn man Star Trek-Fan ist, dann kann man doch eigentlich nicht ein Arschloch sein. Zumindest die meisten. Also wir haben es ja schon erlebt, toxische Ecken, wie gesagt, und Gatekeeper und so weiter gibt es immer. Gerade auch jetzt in Bezug auf die neuen Folgen haben wir es ja dann doch gesehen. Aber grundsätzlich sind für mich Star Trek-Fans schon von vornherein erstmal auf der Positivseite und dann müssen wir mal gucken.
Bei der FedCon hat man das ja auch gemerkt, war eine einzige Person, also jetzt beide, ich war zweimal da und in der ganzen Zeit ist mir nur eine einzige Person negativ aufgefallen, bei Tausenden. Und das ist schon echt, finde ich, bei anderen Conventions damals in meiner Zeit als Anime-Fan, sind mir wesentlich mehr Menschen negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, das jetzt natürlich, ist das nicht repräsentativ, aber irgendwie war das ein anderer, war eine ganz andere Stimmung und eine andere Art zusammenkommen.
Ja. Man darf halt auch nicht vergessen, tatsächlich, wenn man sich jetzt so Fandom-Culture und sowas anguckt, Star Trek ist natürlich ein Fandom, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Ja.
Das bedeutet, du hast in der Regel, natürlich hast du auch ganz junge Fans, selbstverständlich, aber du hast halt auch eine ganze Reihe von Leuten dabei, die auch schon ein bisschen Leben gelebt haben und vielleicht auch ein bisschen wissen, wer sie sind und was sie machen wollen und so ein bisschen so ihren Sitz im Leben gefunden haben. Und das ist halt, also bei Anime zum Beispiel, das assoziiere ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das assoziiere ich zum Beispiel sehr viel mit sehr jungen Leuten und da ist das Drama halt natürlich auch noch besonders dramatisch.
Ja.
Das ist so.
Ich war damals auch noch jung und musste trotzdem dann über andere Jüngere den Kopf schütteln, aber das so Themen, die halt für uns, also jetzt in meinem Alter gar kein Thema mehr sind halt in einem jüngeren Alter noch Themen wie Müll liegen lassen oder sich einfach auf Blumenbeete stellen für ein tolles Foto, so nicht nachdenken, Kopf ausschalten. Das ist ja, Teenager haben halt den Kopf woanders. Das ist ja auch nicht immer bös gemeint. Genau, und sowas und auch der Umgang miteinander, das ist natürlich noch viel selektiver und diese große Zusammenhalt, da ist ja, Anime ist ja ein Riesen, ist ja nicht, also Star Trek ist, finde ich, ein Fandom in sich, weil Anime gibt es ja noch 1000 Abspaltungen und Serien und das heißt ja nicht mal, wenn man beide Anime-Fan ist, kann trotzdem sein, dass du gar nichts von dem kennst, was der andere geschaut hat. Mhm. Also man hat nicht automatisch so eine Base wie bei Star Trek und ja, ich empfinde es aber genauso wie du, dass man, ich gehe auch immer erstmal davon aus, bei Star Trek-Fans, dass die Knorke sind, das Wort passt hier,
Ja, aber, und natürlich
aber
hast du auch
gut... Nur ganz kurz, auf Blumen stellen für ein schönes Foto, das tun aber auch ältere Leute, das weiß ich aus Hot Pink.
Ja, echt?
Das war Pierce Brosnan.
Ach stimmt, das habe ich sogar auch gehört.
Stimmt. Ja.
Hinter die Absperrung ist der aber gegangen.
Von Yellowstone Park und jetzt wahrscheinlich bestraft wird dafür. Berechtigterweise, weil der Idiot ein Foto gepostet hat, wo ich mir nur denke, und dann behauptet, ich habe es nicht gemacht.
Was denkt man da?
Ja, also eigentlich gar nichts, aber okay.
Ja. Weißt du doch, was du sagen wolltest eben?
Ja, man kann heute sagen, das war ja KI. Das habe ich gar nicht. Das war ja genau.
was ich aber meine ist, also wir haben schon eine ganz gut durchmischte, ein durchmischtes Fandom. Ich habe tatsächlich für mich festgestellt, ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen mehr Kontakt mit Star Trek Fans, die nicht mein Alter sind. Also die meisten sind mein Alter plus minus, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre, was immer noch, ich sag mal, alt ist.
Du hast doch Kontakt mit mir.
Ja, naja, aber mal so einen ganz jungen oder ganz jungen Star Trek-Fan. Ja, also so 18, 19, 20 oder auch Leute, die vielleicht gerade so reinrutschen. Das fand ich bei Sandra so faszinierend, dass sie das ja eben erst seit einigen Jahren kennt. Also der Neuheitsfaktor ist ja trotzdem irgendwie noch da. Ja, genau, siehst du? Der ist ja trotzdem irgendwie noch da. Und das, sowas finde ich schon echt spannend. Und da habe ich wenig Kontakt. Und leider Gottes hat sich mein Patenkind und ihr Bruder. Ihr Bruder ist da noch ein bisschen affiner. Aber ich versuche ja schon quasi, seitdem die auf der Welt sind, die dazu zu bringen, sich für Sci-Fi zu begeistern, aka Star Trek. Und es hat sich leider herausgestellt, dass denen dieses Genre halt einfach gar nicht liegt.
Ja, das
also das Genre an sich. Hm. Ich meine, du kannst sie ja auch nicht zwingen.
Nee,
ich versuche mein Bestes. Das ist wirklich so, verdammt.
Ich habe das ja mit meinem Sohn auch versucht. Der ist jetzt 14.
Ja.
Und er ist total begeistert von, er mochte Strange New Worlds, Discovery und Lower Decks. Die anderen Sachen, da konnte die Älteren, da ist er irgendwann ausgestiegen. Das zog sich für ihn alles ein bisschen zu sehr.
Ja. Also ich denke auch, das ist ja das Schöne bei den neuen Serien auch, die Macher haben ja selber auch gesagt, bei den neuen Serien, die sind so unterschiedlich voneinander, vom Ton, von der Art und Weise, von der Crew auch, die sie haben und den Stories und so weiter, die sind so unterschiedlich, damit jeder irgendwas für sich finden kann, was für ihn passt. Ja, und dann sagt einer, er findet Star Trek blöd, aber dafür liebt er Lower Decks, und der nächste sagt irgendwie, er liebt Strange New Worlds, aber mit, keine Ahnung, Prodigy kann ja nichts anfangen oder so, ja, zum Beispiel. Wobei ich ja Prodigy für die unterschätzteste Serie von all den neuen Serien halte, weil die halt immer so abgetan wird, ist nur für Kinder, dabei ist die richtig gut.
Aber es fühlt sich gar nicht so an, als wenn die unterschätzt wird. Also ich sehe dauernd in der Bubble Safe Prodigy und wie toll das ist. Also es fühlt sich für mich an, als wenn die gar nicht so unterschätzt wird. Zumindest in unserer Bubble.
Außerhalb der Bubble, genau das, ja. Ich weiß immer nicht so genau, ist es nur meine Bubble oder ist es wirklich das große Ganze? Und im Nachhinein stellt sich oft heraus, es ist nur meine Bubble.
Also ich finde, die hat von allen neuen Serien den besten Vorspann.
Ich finde, ich persönlich, ganz, ganz persönlich, super subjektive Meinung, für mich von allen neuen Serien, das beste Intro-Lied.
Das meine ich ja.
Ach, das meinst du? Ich dachte, du meinst, wie der Vorspann gemacht ist. Ja, genau. Ich liebe es. Liebe, liebe, liebe. Ja,
ja, das ist endlich mal wieder so ein Lied, wo du hinterher das noch im Kopf hast und dann noch mit rumsummst. Das
geht bei den anderen
gar nicht so richtig.
Genau, ja, ja, genau, genau, genau. Ja, toll. Und aber das Intro finde ich auch super gemacht. Es ist ein extrem langes Intro für eine Star Trek-Serie.
Aber es macht trotzdem Spaß.
Ja, total, total, total.
Das habe ich noch nie geskippt.
Ja, ja.
Ja, stimmt. Es gibt so ein paar Intros, die skippt man nicht. Aber nochmal zu dem, also ich bin jetzt zwar erst seit 4,5 Jahren, aber ich fühle sich für mich schon länger an, vielleicht weil ich so gleich so Deep Dive voll rein bin.
Ja,
und seitdem ja auch quasi im Durchmarsch. Also ich habe jetzt noch keine wirkliche Phase gehabt, wo ich gar keinen Bock auf Star Trek hatte. Weil na klar, wenn man schon seit 30 Jahren Fan ist, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass man einfach auch schon mal ein paar Jahre hatte, wo man jetzt vielleicht einen Kopf woanders hatte. Wie du schon sagtest, Studium oder sonst welche Umbrüche im Leben. Hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber seitdem war mein Leben auch recht konstant, wer weiß. und ich weiß, dass ich dazu neige. Ja.
Apropos Deep Dive, ich meine, ihr macht Trek Talk. Ja? Also du widmest dich ja jetzt auch dem Fandom so, oder wirst auch Teil des Fandoms und machst Content
auch
im
als
Fandom.
Teil, ja.
Genau, ja.
Genau. Ja, ja. Und das macht auch wirklich Spaß. Und da muss man, dafür muss ich jetzt auch nicht jeden Tag eine Folge von irgendwas gucken. Das ist ja auch schon darüber reden, das weit, also mit anderen die Freude teilen, ist ja auch ein Teil vom Fansein.
Mhm. Ja, ja.
30 Jahre Fan sein, bei mir sind es schon 50.
Frank muss immer übertreiben.
Krass. Ich überlege auch gerade, lass mich mal kurz nachdenken. Es ist tatsächlich, also es ist ja, aber ein bisschen mehr als 30, aber ja. Ja, wie alt war ich denn? Wann? 92 ging, glaube ich, TNG los, gell?
Da fragst du mich
jetzt
zu viel.
Ja, ich doch, paar und 30, kommt schon hin, ja.
Krass, ja.
Ja, da krass. Nee, ich habe die erste Ausstrahlung der ersten TOS-Folge in Deutschland gesehen.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ey.
Das da war ich, glaube ich, 8 oder 9 oder irgend sowas.
Mhm. Das ist für mich immer so, also, da hat die Originalserie gesehen, als sie original ausgestrahlt wurde. Das ist immer so, wow.
Und vor allen Dingen war das damals noch so total in dem Alter. Es gab ja nichts Vergleichbares.
Ja.
Und ich hatte ja
na
das
doch,
Glück,
es gab
dass mein Vater Patrouille nicht
Orion,
die Sport...
Aber das war im deutschen Fernsehen, glaube ich, nicht so präsent dann zu dem Zeitpunkt.
Ja, das habe ich genauso gerne geguckt damals.
Ja.
Aber mein Vater hat nicht das Sportstudio geguckt, wo viele ja immer sagen, dass das zur selben Zeit lief, sondern auch lieber Star Trek. Darum habe ich das ja sehen können.
Sehr
und für
schön.
Mich war das echt so aufregend. Und wenn Kirk sich mal wieder im Maschinenraum gekloppt hat oder sowas, ich saß da festgekrallt im Sessel und das war so realistisch alles und so. Also das war unglaublich damals.
Ja, wie cool.
Ja, toll. Schön.
Ja, und jetzt aber zu meiner Frage, die ich vorhin schon stellen wollte.
Wollte ich gerade sagen, was du vorhin fragen wolltest.
Genau, wenn man in deine Wohnung reinkommt, erkennt man dann direkt, dass du Star Trek-Fan bist oder muss man das erst herausfinden? Also hast du Merch?
Das muss man, also ich bin ja umgezogen letztes Jahr, deswegen muss man das noch herausfinden.
Noch alles in Kartons.
Naja, nicht alles, aber zu viel. ich habe tatsächlich mehr Merch jetzt rumstehen, also als früher. Ich weiß nicht, ich habe nämlich letztens noch alte Fotos rausgekramt, weil ich nämlich mir sicher war, dass ich die TNG Enterprise als Riesenposter lange Jahre in meinem Kinderzimmer an der Wand hängen hatte. Und aber keiner sich daran erinnerte, nur ich. Ich bin mir sicher, da gibt's ein Bild von. Und dann habe ich irgendwie, aber man hat ja damals nicht irgendwie 1000 Bilder gemacht, ja, und vor allen Dingen auch nicht von seinem eigenen Kinderzimmer.
Nee,
das sind dann immer so, deswegen, man hat das ja alles irgendwie nicht
das
mehr.
Das hätte ich auch und, gerne noch.
Genau, genau.
Und ich hab das tatsächlich, ja. Ja, lustig. Einmalkamera damals, da habe ich mein Kinderzimmer, das ist so lustig jetzt zu sehen. Ich erinnere mich da fast an manche Sachen gar nicht mehr.
Ja, also ich habe dann auch festgestellt, ich erinnere mich irgendwie an nichts mehr, außer an dieses Poster. Und ich habe tatsächlich ein Foto gefunden, wo das Poster noch so halb zu sehen ist, wo ich auf dem Bett mich mal sitzend fotografiert habe, aus was für einem Grund auch immer. Und dann habe ich noch ein Foto gefunden, wo ich vorm PC saß und links neben mir im Regal waren diverse Star Trek Figuren, von denen ich schon vergessen hatte, dass ich sie jemals besessen habe.
Und deswegen ist es so,
what? Ja, das frage ich mich bis heute. Ich vermute, meine Mutter hat die irgendwann mal weggegeben. Sowieso meine Mutter war immer sehr großzügig, ausgemistetes Spielzeug anderen Leuten zu geben. Heute weine ich vielem sehr hinterher.
Ja,
also ich glaube, dass es entweder ist es auf dem Flohmarkt mal gelandet oder aber tatsächlich bei anderen Kindern. Ich meine, dann hat es denen vielleicht noch was Gutes getan. Aber ja, naja, und auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass ich viel mehr Star Trek-Sachen in meinem alten Kinderzimmer hatte, als ich gedacht hätte. Und vor allen Dingen hatte ich natürlich, klar, ganz, ganz viele Bücher. Also ich hatte etliche Star Trek-Bücher, die ich gelesen habe. Und dann später, viele Jahre, also während dann der Pubertät, also Pubertät war es dann schon ein bisschen weniger, als ich ausgezogen bin, studiert habe und so weiter, dann gar nicht mehr. Und dann jetzt aber in den letzten paar Jahren hatte ich immer Kleinigkeiten, also eine Figur oder mal ein Bild oder irgendwie sowas. Aber wirklich nur kleine Sachen, wo man dann auch gucken muss, tatsächlich auf Anhieb nicht. Aber in der neuen Wohnung, jetzt habe ich eine designierte Wand. Das ist meine Fanwand. Ich bin schon am überlegen, ob ich sie jetzt aber vielleicht an eine andere Wand mache, die größer ist. Ich meine, ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. So viel Wände habe ich auch nicht zur Verfügung. aber da habe ich dann, da werden dann Dinge aufgehängt. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir das unter anderem, es hängt noch nicht, weil, wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen auszupacken vorher. Aber ich habe mir zum Beispiel das Episodenposter, weil mir das so gut gefallen hat, von der Musical-Folge von Strange New Worlds geholt.
Oh, ja,
das heißt,
cool,
das wird
aus.
Dann gerahmt und wird aufgehängt. Das kommt auf jeden Fall ran. Und noch so ein paar andere Dinge, die mir halt sehr gut gefallen. Und auch da tatsächlich viel Star Trek dann. Also das heißt, wenn man diese Wand sieht, dann weiß man definitiv, dass ich Star Trek-Fan bin.
Sehr schön.
Und ja, also so. Aber tatsächlich jetzt so richtig augenfällig nicht. Wobei einer unserer Mitpodcaster aus Trekgasm hat sich so ein total tolles, riesiges Star Trek-Bild geholt und das auch rahmen lassen, und um sich das in den Flur zu hängen, also gleich, wenn man reinkommt. Und ich bin so ein bisschen versucht, das wäre schon geil irgendwie.
Das hat Sandra ja auch, sie hat sich ja eins zeichnen lassen.
Ja, ja,
toll.
Das
toll,
ist
toll,
das,
toll.
Ja, das sieht so schön aus. Und jetzt habe ich noch eins geschenkt gekriegt zum Wichtel. Wir haben so ein Wichtel-Community, also ein paar Freunde mit den Wichteln wir jedes Jahr. Und da hat mir eine so eine, wie nennt man das denn? Eine Soundwave geschenkt von, wie hieß es nochmal?
Einem Intro,
von
oder?
First Contact, genau.
Ah, ja, cool.
Ja, das ist super. Das sieht so schön aus. Das kommt jetzt in mein Homeoffice über meinen Rechner, weil ich jetzt auch Schwierigkeiten habe mit der Bilderplanung. Weil jetzt muss ich mich wahrscheinlich, ihr seht es jetzt, die Zuhörenden, nicht von meinem Breaking Bad Dreierbild trennen. Weil wir, ja, neues, wir haben das Wohnzimmer umgestaltet und wollen jetzt ein bisschen neu aufhängen. Möbel stehen endlich alle. Ja, aber Star Trek-Bilder könnte ich, würde alles zuflastern mit Star Trek und Doctor Who, aber da hat mein Mann halt noch ein Wörtchen mitzureden.
Ja. Und ich habe halt einfach festgestellt, das ist nämlich tatsächlich auch mein Problem, wenn du willst, dass so ein Bild halt, wenn es ein bisschen größer ist, auch richtig wirkt, dann muss es das einzige Bild an einer Wand sein und drumherum muss ein bisschen Platz sein. Das heißt, du kannst da nicht noch 17 Bilder drumherum hängen, und wenn du, wie gesagt, nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, hast du am Ende gar nicht mehr so viel Wände zur Verfügung, wo du ein Bild hinhängen kannst. Vor allen Dingen, weil ich halt auch ganz, ganz viele, also ich bin ein Bücher- Liebhaber und habe eigentlich viel zu viele Bücher und Bücherschränke und habe jetzt schon für den Umzug massiv Bücher ausgemistet ohne Ende und habe aber immer noch zu viel. Aber dadurch ist halt ein ganz großer Teil von freier Wand einfach mit Bücherregalen belegt, ja. Das heißt, da kann ich auch kein Bild mehr hinhängen. Das ist so ein bisschen so Luxusprobleme, aber
ja. Ja. Bücherregale sind ja auch so schöne Eyecatcher. Gerade wenn man ab und zu mal einfach freilässt und da vielleicht eine Figur dazwischen stellt,
genau. Findest
du was
ja.
So ein bisschen aufbricht.
Da ja. So die Bücherregale.
Ja, genau. Und dann kannst du kannst auch einen schönen, also ich habe ja dann doch die eine oder andere, also so ein Funko Pop oder so, jetzt machen wir hier mal kurz Schleichwerbung, da sind viel zu teuer, aber trotzdem niedlich. Und dann hat man hier eine Figur stehen oder da eine Figur ja. Irgendwie, dann platziert man die vor die Bücher. Aber ich bin ja immer so, ich bin immer hin und her gerissen zwischen, finde ich eigentlich geil, will ich auch haben, aber irgendwer muss es ja abstauben. Das ist immer mein...
Das geht bei Bildern einfacher als bei Büchern.
Genau.
Außerdem finde ich auch hier, also ich persönlich mag das halt, mich mit solchen Sachen zu umgeben, aber ich finde auch da, wenn man das nicht mag und wenn man das gar nicht in der Wohnung hat, ist man trotzdem genauso ein guter Fan. Das ist halt eine Geschmackssache.
Ja.
Ich finde auch tatsächlich, ich habe jetzt auch aufgehört, Sachen zu kaufen, außer vielleicht so, ich mag so Sachen, die aus den Serien selbst sind, so wie Handbücher oder jetzt zum Beispiel bei Better Call Saul, das Shirt, was er anhat von seiner Uni, also das, was man wirklich nur erkennt, wenn man diese Serie wirklich kennt, weil wenn ich mir hier Figuren reinstelle, ja, dann stehen die da. Das,
genau,
ich habe halt gefühlt keinen Mehrwert und ich fühle mich dann eher mittlerweile so, ich habe zu viel Zeug, weißt du? Deswegen, da muss man halt für sich selber gucken. Und aber so ein Bild, das ist ich persönlich mag es schon gerne. Wir haben auch einen kleinen, wir haben so ein Dalek Poster Victory im Flur, ne? Und ich mag es halt persönlich. Aber wie du schon sagst, man muss Platz haben und ich finde Bücherregale auch immer sehr schön. Also da kann man stöbern, das ist auch interessant immer.
Ja, und genauso ist es aber auch bei mir, dass ich sage, ich möchte nicht mehr so viel Staubfänger rumstehen haben und dann hast du hier mal eine Figur, da mal eine Figur oder auch mal irgendwie Lego oder so. Das finde ich schon ganz schön, aber dann auch nicht zu viel, weil ich halt einfach festgestellt habe, ich habe halt einen Hang zum Sammeln. Und
es gibt auch ein Überangebot zu kaufen. Wenn du wolltest, könntest du jeden Tag was finden.
Alles nehmen, genau. Und aber jetzt durch den Umzug tatsächlich habe ich wirklich ganz rigoros und hardcore einfach ganz, ganz viel rausgeschmissen. Und mein Plan für diese Wohnung ist dann, also dann hat man so Pläne, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir jetzt ein bestimmtes Bücherregal geholt habe und gesagt habe, und wenn das voll ist, dann wird erst wieder ein richtiges Buch gekauft, wenn in dem Regal Platz geschaffen ist. Also es gibt nie mehr Bücher in diesem Haushalt, als dieses Regal fasst. So, Punkt. Bisher konnte ich das noch durchziehen, aber es ist schwer. Sehr schwer.
Das hatte ich mal mit Blu-Rays so, aber mittlerweile stehen neben dem Blu-Rays-Regal kleine Stapel.
Gibt's bei euch in meiner alten Bücherschrank?
Wohnung, in meiner alten Wohnung war mein Bücherregal tatsächlich, also stand in zwei Reihen und obendrauf, was total blöd war, weil die hinten dran stand, du dann irgendwann vergessen hast. Oder
du
hast
das kenne ich auch mit.
Und wusstest nicht mehr, hinter welchen das stand. Und dann war das immer voll, dann musstest du erst alles abbauen von oben, dann die von vorne rausziehen, um hinten zu gucken. Also das geht nicht. Es muss ja auch irgendwie praktisch sein.
Dann findet man noch irgendwann wieder Sachen. Oh, das habe ich auch noch gehabt. Das stand dann jahrelang hinten in der zweiten Reihe.
Genau.
Ja, wir haben da auch schweren Herzens ausgemistet, als wir unsere Haushalte auch zusammengelegt haben. Vor allem, mein Mann ist ja auch ein übelster Nerd. Der hat ja alleine das Gewicht und die Menge an Comics.
Ach,
ich lese wow. Also, ciao, unser Keller.
Ja, Comics ist auch sowas. Ich bin glaube ich, dein Mann würde wahrscheinlich jetzt schimpfen. Es gibt ja auch da die Truppe, die einen sagt, okay, die andere sagt, geht gar nicht. Ich bin ich versuche ja tatsächlich seit einigen Jahren, alles digital zu lesen.
Macht er auch, weil es gar nicht mehr anders geht. Ja.
Genau, und bei Comics ist es zum Beispiel so, Comics lese ich fast ausschließlich digital. Und ich habe festgestellt, die normale Alltagsliteratur, wenn es Bestseller sind oder sowas, weißt du, wo man mal lesen will, das versuche ich auch alles wirklich digital zu konsumieren. Tatsächlich auch ganz viel Hörbuch in den letzten Jahren, weil ich das schön nebenbei machen kann, während ich, keine Ahnung, Staubsauge oder versuche, einen Karton auszuräumen oder so. oder im Auto auch. Das ist dann so mal ein Podcast, mal ein Hörbuch, mal ein Hörspiel. Ich bin auch ganz großer Hörspiel-Fan. Und und so. Und deswegen, also ich liebe ja Bücher sehr und es gibt bestimmte Bücher, die ich dann auf jeden Fall immer hole. Und dann habe ich tatsächlich die Schwäche, wenn eine schöne Schmuckausgabe auf den Markt kommt oder ein schönes Coffee-Table-Book oder so, dann muss ich die halt in richtiger Buchform haben. Das bedeutet dann aber, dass ich, wenn ich Bücher kaufe, sie entweder mit ganz vielen Bildern super dick und super schwer sind, das heißt, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, für den reinen Umzug von der Schwere des Kartons her, 17 kleine Bücher zu kaufen, anstatt so ein großes Coffee-Table-Buch, wo irgendwie 30 Kilo wiegt. Und dann nimmt es auch so viel Platz im Regal gleich weg. Also entweder das, oder aber es gibt dann tatsächlich natürlich so ein paar Lieblingsautoren. Also eine neue Jane Austen-Schmuckausgabe, ja. Habe ich Bright & Prejudice schon dreimal im Regal stehen? Ja, scheißegal. Genauso mit Herr der Ringe. Jetzt kamen wieder die Jubiläumsausgaben von Tolkien in Herr der Ringe, Hobbit und Silmarillion, und habe ich das Silmarillion hier schon zweimal stehen und den Herr der Ringe schon dreimal und den Hobbit schon einmal? Ja, aber die Schmuckausgabe war so schön.
Die sehen so cool aus. Auch bei Harry Potter, wenn du da so illustrierte Zeichnungen bei den neuen, da sind so tolle Zeichnungen
drin. So oft. Ja, hätte ich eine Wohnung alleine, hätte ich schon längst die Schmuckausgabe. Aber da ich jetzt, mich bremst es halt aus, dass mein Mann und mein Kind auch noch Lebensraum brauchen. Das bremst genau. mich halt tatsächlich.
Aber, dann musst du dich wohl trennen, leider, von deiner.
Ich fühle das sehr und auch mit dem Hintereinander und Übereinander stapeln. Aber ich finde das eine sehr gute Regel. Wenn es voll ist, ist voll. Also ich versuche mich auch dran zu halten, auch das meinem Kind beizubringen, weil er hat dieselbe Angewohnheit wie wir, dass er immer seine Sachen auf die Fensterbank legt. Da liegen überall Bücher auf der Fensterbank. Es ist zwar irgendwie süß, dass er genau wie wir ist, aber irgendwie auch erschreckend. Hier bei uns im Stadtteil gibt es so Bücherschränke. Und wenn wir wirklich, also entweder bei Kinderbüchern kann man eben auch super an Bekannte weitergeben, aber so, ich gehe dann auch gerne, einfach damit er das sieht, damit er das selber miterleben kann, gehe ich mit ihm zusammen hin, wir packen dann ein paar Bücher in Beutel und geben das in den Bücherschrank. Und dann können andere, und wir, manchmal finden wir auch eins, was wir wieder mitnehmen können. Ja.
Naja, und solche Dinge eben. Und tatsächlich bin ich ein bisschen von den Star Trek Büchern, also Büchern weggekommen. Ich lese tatsächlich, oder ich höre tatsächlich jetzt bevorzugt die Star Trek Bücher, wenn ich sie denn, also konsumiere. Ja, aber das eine oder andere Star Trek Buch, klar, habe ich auch im Regal. Und ansonsten, ja, das ist halt alles irgendwie schon toll. Also man muss aber irgendwann selber mal einen Riegel vorschieben. Genauso wie auch jetzt, ich lese aktuell, bin ich reingerutscht in so einen Young Adult Roman, wo ich gar nicht reinrutschen wollte, wo ich mich lang geweigert habe und jetzt doch irgendwie reingerutscht bin und habe letztens eigentlich nur gucken wollen, wann denn der dritte Band rauskommt und bin dann zufällig über den ersten Band in der super wunderschönen Schmuckausgabe gestolpert und dachte, oh mein Gott, die hätte ich so gerne, die sah so toll aus. Und auch der, weißt du, wo du dann noch so ein, also es war jetzt kein Goldschnitt, aber der Schnitt des Buches war dann so, dass es aussah wie ein schwarzer Nachthimmel mit so Sternen und ich so, oh mein Gott, ich muss dieses Buch haben. Und dann dachte ich so, ja, aber eigentlich ist es eines von diesen, konsumiert man halt nebenbei, weil gerade ein Bestseller und dann fertig Buch. Und jetzt sitze ich hier und es fällt mir so schwer.
Die macht man gar nicht lesen, weil man die Seiten nicht ausleiern will, damit die so schön.
Naja, die Schmuckausgaben, die nimmst du ja auch nicht, die kaufst du ja auch nicht, um sie zu lesen. Also sorry.
Nee, eben,
zum
das
Lesen
ich.
Hast du die 3,50 € Ausgabe genau von Heiß geliebt mit Kaffeefleck und gebrochenem Rücken und allem drum und dran und eingeknickten Ecken und was nicht alles und so. Also die benutzt du dafür. Und die Schmuckausgabe nimmst du halt ab und zu mal raus und blätterst durch und freust dich.
Aber es ist ja auch, kennst du bestimmt auch Walter Mörs. Und da haben sie ja später alle nochmal in Hardcover rausgebracht, mit den Illustrationen, die sie auch bei den Taschenbüchern haben, aber halt manchmal auch im Bund und in größer vor allen Dingen. Und da muss ich auch sagen, da habe ich jetzt schon mir dann die Hardcover-Ausgaben, die aber so auch einen schönen Umschlag haben, den willst du ja nicht verknicken, der ist ja so ein lose Papierumschlag. Den habe ich immer abgenommen, habe ihn ganz weit weg von allem gelegt.
Aber sind die Schutzumschläge ja zum Schutz da. Aber
ja, gut. Aber dann wird er verknickt und wenn mein Sohn das sieht, dann ist er kaputt.
Ja.
Deswegen ganz weit hochgelegt und dann habe ich mir, aber Rumo habe ich jetzt, gut, Rumo gibt es auch nur als Taschenbuch, aber ich wechsle dann immer so ein bisschen, weil ich finde es auch schön, dass es jetzt in Farbe zum Beispiel dann ist. Aber so eine richtige, ich überlege gerade, ob ich überhaupt, ich glaube von Game of Thrones habe ich eine Schmuckausgabe. Was ist denn ein Coffee Table Book? Das habe ich noch nie gehört.
Naja, das so nennt man, eigentlich sind das große, schwere Bücher, wo viele Bilder drin sind und die legt man dann schön sichtbar drapiert auf seinen Sofatisch oder irgendwie so da, wo man halt Kaffee trinkt oder so, damit alle denken, man wäre super intellektuell, literarisch und würde sich für Kunst interessieren. Und dabei liegt das und es sieht einfach nur schön aus. Also es wird dann im Grunde zu so einer Art Einrichtungsgegenstand, so ein Design-Ding und weniger ein Buch, das man liest. Und das Richtig. Oft sind das so ganz schwere Kunstbände irgendwie, weißt du? Und ja. Zum Beispiel, aber ich sag jetzt Coffee Table Book, für mich ist es quasi Synonym für ein dickes, schweres Buch mit vielen Bildern. Das darf auch gern ein Star Trek-Buch sein. Also warum ja, nicht?
Irgendwie dann würde ich mit, The
Art of TNG oder was? Da, ja, also sowas habe ich halt, also sowas habe ich auch mal im Regal stehen, natürlich.
Ich habe das so bereut, mir dieses Star Trek Pop-Up-Buch zu holen, weil das war genau einmal cool, das anzugucken. Das hat so ein blödes Format, das passt in kein Regal, das sieht, das strakt immer raus oder es passt nicht. Also das nervt mich. Aber jetzt ist es da, jetzt existiert es bei mir und ich muss damit leben. Ja. Das ist nirgendwo hin. Das ist total riesig. Das habe ich nicht gesehen auf der, also als ich bestellt habe, dachte ich, das wäre kleiner alles. Das ist wirklich enorm groß und
Das ist der Nachteil, wenn man das bestellt und nicht im Laden kauft, wenn man das nicht vorher in der Hand gehabt hat.
Ja. Und eins ist sogar schon eingerissen, ein Pop-up, und das war, glaube ich, sogar die DS9, die ist direkt, weil es halt dann verhakt war.
Weil
das
so dünn, und so dünne, auch nur,
Aber es ist trotzdem cool, aber jetzt ärgere ich mich darüber, dass es nirgendwo wirklich hinpasst. Ich habe es jetzt so hingestellt, wie man so einen Bilderrahmen, also statt es halt aufzuzeigen, habe ich so... Ja, wie bei Montessori, dass man den Titel sieht. So habe ich es ins Regal gestellt, dann sieht es wenigstens und umrangt von ein bisschen Merch.
Das hat auch was Influencerisches. Übrigens, apropos Influencer, ich finde das Schlimmste, was es gibt, und ich finde es fürchterlich, ist, wenn ich Leute sehe, die ihr Bücherregal farbig sortiert haben. Da kriege ich die Krise, weil das sind die besonders coolen, haben es farbig sortiert. Ich meine,
habe ich oft gesehen schon,
Das ist auch irgendwie seit in den letzten paar Jahren ist es so ein Ding, dass aber ich meine, wenn du jetzt innerhalb der farbigen Sortierung noch eine gewisse Ordnung hast, dann lasse ich es noch durchgehen. Aber die meisten, die farbig sortieren, sortieren ja auch nur farbig, weil sie irgendwie finden, das sieht cool aus. Aber da, also der Leser in mir, dem tut das wirklich weh, weil ich muss doch wissen, wo meine liebsten Bücher stehen.
Ja, ich habe Themengebiete,
das geht nicht, Ich habe tatsächlich, eine Freundin von mir macht das tatsächlich alphabetisch, also so weit geht es dann nicht. Nee. Aber ich habe tatsächlich, also Themengebiete, ich habe bestimmte Autoren, die zusammenstehen, und ich habe tatsächlich nach Sprachen, grob nach Sprachen sortiert und dann innerhalb der Sprachen stehen die Autoren zusammen und so ein bisschen themengebietsartig, genau.
Wie viele Sprachen kannst du, wenn du da schon sortieren musst?
Naja, es klingt jetzt so doll. Nee, so viel ist es nicht. Also Deutsch, Englisch und Schwedisch, Schrägstrich Skandinavisch. Cool.
Und Hessisch.
Genau, und Hessisch. Da gibt es aber tatsächlich auch ein oder zwei Bücher im Regal.
Ich habe Asterix Obelix auf Hessisch.
Genau, der zum Beispiel,
Das habe ich auch auf Plattdeutsch.
Sehr gut. Er belangt es,
sehr schön. Aber genauso was wie dieses Pop-Up-Buch, da würde ich auch. Also das habe ich jetzt nicht, aber das würde ich auch, sowas würde ich auch kaufen. Da bin ich dabei.
Das ist auch schön irgendwie, Ach ja.
Guckst du eigentlich auch andere Science-Fiction-Serien?
Ja, ich bin ein großer Sci-Fi-Fan und ich gucke sehr, sehr viel, also ich würde sagen viel. Alles, also ich habe mal versucht, so ein bisschen zusammen zu gucken, was ich denn so alles gesehen habe, wo das Wort Star drin vorkommt im Titel, und ich habe schon sehr viel mit dem Wort Star drin gesehen, und das meiste mochte ich auch. Also ich mag Star Trek, ich mag auch Star Wars sehr gerne, ich mochte Stargate sehr gerne, und dann hat man manchmal, dann letztens ist mir wieder was über den Weg gelaufen, apropos Hessen, das lief eine Zeit lang, also mal immer im Nachtprogramm vom HR, und mittlerweile taucht es ab und zu mal auf, Star Maidens. Die Mädchen aus dem Weltraum. Genau.
Das ist super kurios. Furchtbar, aber ich mach die richtig.
Die ist richtig fürchterlich.
Ich habe mir die DVD gekauft.
Super kuriose 70er Jahre Sci-Fi-Show als britisch-deutsche Co-Produktion.
Ist das nicht
wo Winnetou? Frauen, wo Frauen, mit Pia Priest, aber eben nicht als Winnetou, wo Frauen die Macht haben auf ihrem Planeten und die Männer, also zwei Männer auf die Erde fliehen. Vor dem Matriarchat sozusagen.
Und, weil alles, auf ihrem Planeten alles, bist du entweder Gärtner oder Zwangsarbeiter.
Also es ist halt einfach nur genau einmal umgedreht. Und das Ganze wäre ja eine schöne Sozialkritik, wenn dann halt nicht trotzdem immer noch die Frauen mit dem klassischen Male Gaze gefilmt worden sind. Also die ganzen Wachen und so, die da rumstehen, sind halt auch alles eng, kurz, sexy. Also es stellt es so ein bisschen auf den Kopf. Aber auf jeden Fall, ganz ehrlich, ich kann das echt mit einem lachenden Auge, kann ich das sehen. Ich find's lustig. Und das ist mir letztens wieder über den Weg gelaufen. Also,
und dann auch
wenn das
Battlestar
Galactica? Drin, auch das. Also wenn Star drin vorkommt, dann habe ich es wahrscheinlich irgendwann mal gesehen oder von gehört auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Ja, und ansonsten, Star, also Sci-Fi sehr, sehr gerne, Fantasy auch. Aber aber doch eher Sci-Fi tatsächlich. Und da wirklich alles. Also so richtig hart Sci-Fi, ja, auch. Aber wo ich mich ein bisschen schwer tue, sind so diese langen Sagen, also die sich so über mehrere Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende hinwegziehen. Also jetzt zum Beispiel, ich habe, wie heißt es auf Apple? Ich habe Foundation habe ich geguckt. Die Serie hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Also am Anfang war ich super skeptisch. Nach der ersten Staffel war ich begeistert. Und dann habe ich gedacht, ach, dann liest du doch jetzt einfach mal die Foundation-Trilogie beziehungsweise alles, was irgendwie da dazugehört. Es sind ja etlich viele Bücher, was ich immer schon so abschreckend finde, weil du halt weißt, du musst nicht nur ein Buch lesen, sondern gleich 15 oder so. Oha. Und ja, also das ist aber wirklich, das geht halt über mehrere Jahrtausende, es sind mehrere Bände und mit sowas tue ich mich schwer. Auch Dune zum Beispiel finde ich super spannend, aber ich habe nicht die Geduld, mich durch alle, ich glaube 8 Bände oder sind es noch mehr, durchzulesen.
Weiß ich gar nicht. Ich habe es nur geguckt.
Also mit so ganzen, mit so Sagen, die so über mehrere Bände laufen, da habe ich ein bisschen schwer. Aber ich weiß auch, wenn ich mich dann tatsächlich mal reinbegebe, dann bleibe ich da auch hängen und will alle 8, alle 15, alle 23 lesen. Also ich kenne mich. Ja, deswegen.
Ja, klar, wenn man einmal drinne ist.
Ja.
Aber es ist doch, ja. Also ich kenne die Foundation, hat mir jetzt schon gar nichts gesagt. Also
gibt es ja noch so zwei, drei Serien, die mich sehr interessieren auf Apple. Die habe ich noch alle vor mir, weil ich den Streamingdienst noch nicht habe.
Ja, ich auch nicht und ich hadere noch mit mir.
Weil ganz da gibt's ehrlich, so viele gute also Sachen. Ich kann euch sagen, ich hatte das für eine kurze Zeit. Also, ich finde tatsächlich, dass Apple die qualitativ hochwertigsten, konsistent qualitativ hochwertigsten Serien hat von allen Streamingdiensten. Also, bei Apple, finde ich, gibt es nichts bisher. Die haben einen kleinen Katalog, tatsächlich. Der wird immer größer jetzt mit den Jahren. Aber ich finde, bei Apple gibt es nichts, was schlecht ist. Wirklich nichts.
Oh, okay.
Das ist qualitativ immer wirklich gut. Es kann sein, dass es einen vielleicht nicht interessiert. Ja, aber so gut wie alles, was ich gesehen habe, war wirklich gut. Und also wie gesagt, qualitativ, also die achten da auf die Qualität. Und ich finde, das geht so ein bisschen unter den anderen großen Streamingdiensten, die es mittlerweile gibt, verloren. Wobei ja tatsächlich, wenn du ein Apple-Produkt dir kaufst, es oft ja ein halbes Jahr oder ein Jahr dann Apple als Streamingdienst dazu gibt. Da müsste man mal gucken, ob man das über diese Schiene nicht bekommt. So war das bei mir nämlich auch, dass ich dann eine kurze Zeit lang eben Apple hatte und einfach alles geguckt habe, wo ich meine Finger dran kriegen konnte. Und dann aber nicht verlängert habe, weil am Ende ist es auch eine Frage der Kohle. Welchen Streamingdienst gibst du halt die Priorität? Ja. Und ich meine, Paramount ist klar, oder?
Ja, eben deswegen. Und ich hatte gehofft am Black Friday, dass vielleicht so ein kostenloser Monat kommt. Aber ich habe immer nur so 7 Tage kostenlos Ding gefunden. Und ganz ehrlich, 7 Tage reichen ja wohl nicht, um da ordentlich sich ein Bild zu machen.
Mir ist es zu anstrengend. Ja, aber Apple hat, glaube ich, auch den Vorteil, die haben nicht den Erfolgsdruck. Die verdienen nicht das Geld mit dem Streamingdienst, sondern mit ihren Geräten. Und die anderen müssen ohne Ende raushauen, ohne auf die Qualität zu achten im Großen und Ganzen. Und Apple kann sich das leisten, das zu machen, wozu sie Lust haben, ob das nun geguckt wird oder nicht.
Ja, ja. Ich habe letztens, was habe ich denn gehört? Ach ja, es gibt manchmal so, ich habe ja gesagt, es gibt so Go-To-Dinge, wo man dann irgendwie hört, hat man schon 10-mal gehört, aber ist gut zum Einschlafen oder kennt man irgendwie schon, fand man cool, kann man nochmal hören. Es ist zwar sehr publikumsgefällig, aber, und ich mache, ihr hört schon mal, wenn ich schon aber davor sage, aber ich habe tatsächlich letztens wieder der Marsianer gehört von Andy Weir und habe dann gleich noch Project Hail Mary hinten dran gehängt. Jetzt überlege ich gerade, wie hieß es denn? Ach ja, der Astronaut, glaube ich, hieß es auf Deutsch. Und ich höre den einfach gerne. Der liegt mir. Ich mag den Humor. Und,
hörst du auch auf Englisch?
Das höre ich tatsächlich. Ich habe es in beidem gehört und finde tatsächlich, und es kommt selten vor, die deutschen Hörbücher besser.
Wow.
Also der Sprecher gefällt mir um Längen besser. Ich finde, der Humor und dieser trockene Sarkasmus, den die Figuren haben, die er schreibt, kommt durch diesen Sprecher und ich guck mal nach, wer es ist, nicht, dass ich hier, können wir mal kurz lobend erwähnen, finde ich, kommt durch den deutschen Sprecher viel, viel besser rüber. Und normalerweise bin ich ein Fan für Originalsprache, wenn möglich, weil auch Witze und so weiter dann besser funktionieren. Mhm. Aber in diesem Fall, muss ich sagen, hat mir das tatsächlich besser auf Deutsch gefallen. Und ich sag euch auch gleich,
Ja, da kann ich nicht gut genug Englisch für, um hören.
Aber ich finde es grandios, wie die manchmal, es gibt ja Witze, die funktionieren nur im Amerikanischen. Mhm. Und das, wie die dann ja. mal ein deutsches Pendant dazu finden, das finde ich manchmal ja. so kurios.
Ja,
ich mag das wirklich.
Ist echt krass. Ja, ja, ja.
Ich bin
genau.
auch froh, dass es meistens, also mein Mann hat sich jetzt zum Beispiel Comics runtergeladen von Star Trek. Ich so erstmal, oh ja, dann kann ich auch mal Comics mal, weil ich bin zwar Manga-Fan, aber Comic lesen, da habe ich nie so Zugang gefunden. Jetzt sind die auf Englisch. Ich so, oh. Mach mich fertig.
Aber Comics haben meistens ja kleine Bubbles.
Ja,
kleine,
deswegen,
kleine
ich werde es trotzdem versuchen. Ja.
Probier dich mal dran.
Ja. Ja. Also,
Richard, der deutsche Sprecher. Genau. Also
Richard Barnberg ist der Sprecher. Nichts. Der hat einiges gemacht. Ich kenne ihn auch von anderen Sachen. Und aber irgendwie hat er das da gut hingekriegt, ja. Und deswegen, also ich höre tatsächlich beides. Es ist manchmal auch eine Frage, wo du es kriegst, ob es dann irgendwie, wie teuer es auch ist und so. Und manchmal ist es auch eine Sache, also zum Beispiel jetzt die Biografie von, die Autobiografie von Patrick Stewart, die er jetzt rausgebracht hat. Mm, die, cool. Also
Making
mein nächstes,
it so, genau.
Genau, mein nächstes Audible-Guthaben wird dann in da reingehen, aber dann möchte ich das natürlich im Original hören. Das muss dann schon die Stimme von Patrick Stewart sein, die das liest. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, auf Deutsch zu hören. Außer man versteht es auf Deutsch halt besser, natürlich, klar. Aber
da kommt
es auch immer so ein bisschen
drauf an. Wenn
das die richtige
Synchronstimme macht, passt das ja auch.
Ja, das ist natürlich auch geil. Das ist übrigens auch was, so sehr, ich bin ja ein ganz großer Garak-Fan und so gut das deutsche Hörbuch von A Stitch in Time ist, aber ich frage mich, warum es nicht von der Original-Synchronsprecherstimme von Garak aufgenommen worden ist. Das verstehe ich nicht.
Gute Frage.
Weil es ist ja auch der Original-Garak, der es im Englischen liest, also beziehungsweise eingelesen hat. Ja.
Ja, ja, da kann es ja tausend Gründe geben. Hatte keine Zeit, ja. wollte nicht, wollte zu viel Geld
ja,
oder jemand anders.
Ja,
was auch immer.
Macht keinen Synchron mehr, natürlich. Klar.
Ja, weiß man nicht.
Aber das ist so ein bisschen für mich jetzt nur vom Ergebnis her ein bisschen verlorene
Chance. Ja, das wäre schön gewesen.
Ja.
Ja.
Aber ich habe einige Podcasts, wo die immer mal wieder das Thema synchronisieren, höre ich. Also ich habe die nicht selber, ich höre die von anderen. Andere Menschen haben diesen Content produziert. Und da wird öfter auch mal gesagt, tatsächlich Verfügbarkeit, manche werden krank oder wie gesagt, sind nicht mehr im Business. Teilweise sogar, also ich habe mich damals bei meinem aller Lieblingssprecher, der wurde ausgetauscht. Und ich kam, ich dachte mir, was ist jetzt los? Damals konnte man noch nicht so viel googeln, da hatte ich noch kein Smartphone und habe später erfahren, ja, der ist gestorben. Kann ja auch mal vorkommen.
Ja.
Ne? Also tatsächlich, kann es mannigfaltige Gründe geben. Oder manchmal ist es auch so, wenn das Studio wechselt, dass die dann sagen, wie viel aber anderen Sprecher. Oder die Amerikaner sagen, wir wollen von euch die Sprecher. Es gibt es tatsächlich auch, dass die sagen, wen die Deutschen nehmen sollen. Also das kann so viele Gründe haben, warum das nicht so umgesetzt wird.
Es geht ja auch heutzutage alles unheimlich schnell. Das muss ganz schnell, du sollst den und den sprechen, dann muss er relativ schnell da sein. Und wenn der gerade Urlaub hat oder was auch immer, oder gerade keine Zeit hat, weil er andere Termine hat, dann nehmen die einfach ruckzuck einen anderen, dann warten die nicht erst mal 3-4 Wochen.
Habe auch schon gehört, dass die auch lieber welche nehmen, zum Beispiel wenn das Studio in München ist, die auch in der Nähe wohnen, dass die nicht 8 Stunden brauchen, sondern dass die auch mal auf Abruf einfach da sein können innerhalb von einer Stunde. Das hat so viele Gründe. Finde ich aber super interessant, weil dann wird oft den Studios oder den Regisseuren das angelastet, den Synchronregisseuren. Dabei sagen die, ich habe versucht, den Sprecher zu kriegen. Aus diesen und diesen Gründen ging es halt nicht. Ja. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema, Synchronisation.
Obwohl das bei
und den
Hörbüchern immer noch ein bisschen einfacher ist, wie bei Synchronisation.
Klar. Ja. Aber das ist ja, Synchronisation ist ja auch so eine Griechenfrage. Also ich finde ja grundsätzlich, wenn man einfach vielleicht beim Englischen nicht so fit ist oder die zu schnell reden oder was auch immer, finde ich völlig okay, das auf Deutsch anzugucken. Ich habe jahrelang Star Trek auf Deutsch konsumiert, muss aber jetzt sagen tatsächlich, ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Jahre Star Trek auf Englisch konsumiert als auf Deutsch.
Ja, Respekt. Gerade bei Star Trek finde ich schwer, wegen dem ganzen Techno-Gebabbel.
Man hört sich dann irgendwann rein, beziehungsweise mittlerweile, also nachdem ich ja für Trekgasm die Folgen dann auch oft mehrfach sehe, bevor ich sie dann bespreche, habe ich dann auch immer die Untertitel an, aber so grundsätzlich komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Nichtsdestotrotz ist es für mich tatsächlich jetzt, gerade bei den neuen Serien, die ich automatisch auf Englisch angefangen habe zu gucken, ist es tatsächlich so, dass ich da die deutschen Synchronstimmen als seltsam empfinde. Die deutsche Synchro, finde ich, ist grundsätzlich wirklich gut gemacht. Also ich finde, wir haben eine sehr, sehr tolle Synchronisationsindustrie mit sehr, sehr guter Qualität in der Regel. Ja, nicht immer, aber in der Regel. Und also da kannst du dich echt nicht beschweren. Aber das ist für mich jetzt seltsam. Was noch geht, sind die alten Serien, die ich sowieso mal auf Deutsch angefangen habe zu konsumieren. Da war es am Anfang, als ich dann Englisch angefangen habe, ein bisschen seltsam, nur auf Englisch zu gucken. Aber mittlerweile bin ich es echt gewohnt, das tatsächlich alles auf Englisch zu sehen. Auch die alten, auch TOS und TNG und was nicht alles.
Also ich gucke halt aus Interesse ab und zu mal ins Englische rein und auch um mein Englisch zu verbessern. Aber ich lasse dann auch immer, das ist ja ein guter Tipp, einen Untertitel laufen. Dann, weil manchmal verstehst du es akustisch einfach nicht, weil es zu schnell war oder irgendein Dialekt war oder sonst
Gott,
was.
Weißt du, wie oft die nuscheln? Also nuscheln ist echt so ein Ding, auch im deutschen Fernsehen übrigens.
Und ich finde aber tatsächlich, ich finde die deutsche Synchro meistens, nicht immer. Es gibt ein paar Beispiele, ich finde die meistens besser, weil die klarer ist, weil es einfach irgendwie manchmal auch mehr Emotionen, also manche reden, also die schauspielerische Leistung ansonsten ist super, aber die reden so in einer gleichen Tonlage und im Deutschen wird dann diese Gefühle mehr stärker herausgestellt. Ja, das ist aber Geschmackssache. Natürlich hat beides seine qualitative Daseinsberechtigung, ne? Und ich finde zum Beispiel immer wieder erwähnt, Avery Brooks hat mich total überrascht, wie anders der klingt im Original, wie viel das ausmacht vor allen Dingen.
Ja, aber und damit,
deswegen habe ich auch
Brooks
angefangen.
Auch.
Deswegen habe ich auch angefangen, denn ich habe mir jetzt auch mittlerweile bei anderen Star Trek Serien mal eine Folge auf Englisch angeschaut und fühlt sich ein bisschen komisch an, aber man kann es durch den Untertitel sehr gut dann verstehen und ist jetzt nicht mehr so, wird besser.
Es gibt ein paar Figuren, wo ich finde, es gibt so ein paar Charaktere, wo ich finde, dass die Stimme echt super wichtig ist. Avery Brooks ist so ein Charakter, also spielt dann Sisko. Ich finde, der macht sehr viel über seine Stimme, also der schauspielt sehr viel des Charakters über seine Stimme. Wo es zum Beispiel für mich auch ganz entscheidend ist, ist, also ich liebe Garak sehr und ich liebe Spock sehr. Beides sehr schwierige Charaktere, aber beides auch Charaktere, finde ich, wo es super wichtig ist, dass man die Originalstimme dazu hat. Ja, die deutsche Synchro macht es grundsätzlich schon gut, aber gerade, also ich meine, gerade auch Spock, die ja, und auch Garak, die ganz viel so in zweiter, dritter Reihe hinter dem, was sie eigentlich sagen, noch an Schichten haben, was dahinter steckt noch, ja. Ich finde, da ist die Stimme unheimlich wichtig.
Und, gerade bei Strange New Worlds ist Spock sehr viel anders wie die deutsche Version.
Aber da muss ich sagen, ausgerechnet Ethan Peck, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es gibt den einen, der redet Englisch und ich verstehe. Und dann gibt es diesen Peck und er redet Englisch und ich denke, ist das Japanisch? Was sagt er? Ich verstehe ihn nicht. Warum verstehe ich den Mann nicht?
Der hat echt eine Tendenz zum Nuscheln, das stimmt.
Schade eigentlich. Aber weil ich mag ihn sehr als Bock, muss ich sagen. Aber ich habe wirklich versucht, auf Englisch zu gucken. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, aber ich muss es jetzt auf Deutsch gucken. Ja.
Also das ist ja auch die klassische, auch so eine griechische Frage. Lieblings-Spock, Lieblings-Kirk. Lieblings-Wen haben wir noch? McCoy. Also da, wo es mehrere Iterationen gibt, wie ja zum Beispiel bei zumindest Spock und Kirk.
Oh, ich finde die alle ganz gut. Also ich habe keinen, wahrscheinlich werde ich jetzt erschlagen.
Okay, das ist
ja
gut.
Aber
wir können uns alle einigen.
Ja, ich habe da jetzt keinen, der mir negativ auffällt. Du, Frank?
Nö, ich wüsste jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, da haben sie aber den total falschen rausgesucht. Also bis jetzt, viele konnten sich ja nicht mit dem neuen Kirk anfreunden aus Strange New Worlds, aber mittlerweile...
Ja, Michael Weatherly, ja.
Ach echt?
Michael? Warte, wie heißt der doch,
Weiß ich gar nicht, wie der heißt.
Nee, warte, ich habe glaube ich gerade verwechselt. Ja.
Raus
schneid
jetzt,
das einfach reicht. Mal raus. Schneid das mal raus, ich habe den Namen gerade verwechselt. also zum Beispiel bei Kirk zum Beispiel finde ich den Original-Kirk tatsächlich am besten, muss ich sagen.
Also Shatner dann, ja.
Ja, Shatner. Also, ja Shatner.
Ja,
also
ist Shatner, schon, Shatner ist halt Shatner, ja.
Ja, also, ja. Ich habe letztens ein Gespräch von wegen Overacting und so weiter. Shatner ist ja natürlich, hat auch so seine Fehler, aber grundsätzlich finde ich den, also das wäre so mein Lieblings-Kirk. Bei Spock kann ich mich eigentlich wirklich kaum entscheiden, denn ich liebe Spock einfach sehr. Das war die Figur, über die ich jahrzehntelang einfach sehr, 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 sehr geliebt habe. Immer noch sehr, sehr liebe. Und tatsächlich finde ich, wenn man mich vor die Frage stellt, ist es immer der Original-Spock, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass alle Schauspieler, die Spock mal verkörpert haben, den grundsätzlich wirklich gut verkörpert haben. Und ich liebe natürlich, ich bin ein bisschen verliebt in Ethan Peck, das habe ich mehrfach schon in allen möglichen Podcasts erzählt. Auch hier nochmal.
Wir nennen die Folge Britt-Marie liebt Ethan Peck, okay?
Genau. Und deswegen freue ich mich natürlich auch über seine Variante des Spocks, wobei dass natürlich ein Spock ist noch auf einer Reise. Also der hat sich noch nicht ganz selber gefunden. Und ja. Ja,
aber
ja,
interessant also zu sehen, ich finde auch, der Kirk ist meilenweit entfernt vom Shatner Kirk, aber ich mag diese andere Facette. Also ich das Feeling, dass das Kirk ist, musste ich auch erstmal auf die Reihe kriegen. Aber ich finde es halt toll umgesetzt und ich will ja nicht immer dasselbe sehen. Von daher finde ich es schön, dass
der muss ja auch erstmal da hinkommen, der war ja als er jünger war, auch nicht so wie
später. Aber du hast schon recht, ich finde Shatner allgemein, abgesehen von seiner Kirk-Rolle, ist einfach so eine krasse Persönlichkeit. Also der löst immer was aus, wenn ich ein Bild von dem sehe. Das ist einfach... Ich kann es nicht erklären. Der
manchmal
ist einfach
Hass und manchmal
Marker.
Auch Liebe.
Ja, aber, aber das ist wirklich ein Mann, man kommt irgendwie nicht drum herum und der ist, wie nennt man das denn? Der ist eine Marke, hätte man früher gesagt. Einfach. Ja, ich kann es nicht erklären. Ich meine, er ist 90 und fliegt ins All und all so Geschichten. Das ist einfach, man kann ihn, also so viel Mist, der vielleicht auch manchmal vielleicht in die Welt pustet, man kann ihn trotzdem, also ich bewundere ihn auf irgendeine Art. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe Hochachtung, also für dieses lange Leben schon und die ganzen Leistungen und ja, also, und ich muss auch sagen, ich habe ein paar Sachen gehört, so ein paar Stories von Conventions, wo er sich vielleicht mal im Ton vergriffen hat.
Ja.
Aber so was Grobes habe ich persönlich jetzt, ich folge ihm ja auch auf Twitter, jetzt noch nicht gelesen. Ne?
Ja, es sind schon manchmal ein paar Sachen dabei, die für mich schon grenzwertig sind. Wobei ich mich da immer frage, ich glaube nicht, dass Shatner seinen eigenen Twitter-Account bedient. Deswegen, ich glaube...
Nee, der Mann ist auch 90, der hat auch, da muss man auch mal überlegen, der ist anders aufgewachsen als wir. Man muss da ein bisschen auch, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen, würde man sagen.
Nichtsdestotrotz, aber bei so Sachen, also wenn es jetzt nicht was ist, was extrem gegen... was geht, wofür ich stehe. Also wenn es jetzt zum Beispiel rassistisch wäre oder sexistisch oder so im wirklich ganz krass, dann wäre ich raus. Ja. Aber manchmal so grenzwertige Sachen, da guckt man dann auch mal einfach mal drüber hinweg, weil der ist halt nun mal und das ist mit den anderen alten Schauspielern ja auch so, wobei leider ja nicht mehr so viel übrig sind, aber der ist trotzdem irgendwie Teil von so viel tollen Erinnerungen und von so viel Positiven, was ich mal damit verbinde, dass ich ihm das auch noch gerne verzeihe.
Ich mag ihn halt auch einfach irgendwie. Ich kann es ja nicht ändern. Ich mag ihn, aber was ich manchmal so, also ich fand zum Beispiel, wo ich drüber gestolpert bin, ich fand es so seltsam, diese Weihnachtsliste, die er veröffentlicht hat, dachte ich, was ist das? Und da war dann noch, glaube ich, Elon Musk mit drauf und so. Ja, da habe ich auch gefragt, wer veröffentlicht, ist das eine Grußliste, wen er alles grüßt und der Rest der Welt, der wird nicht gegrüßt? Oder was war das für eine Liste? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Da habe ich auch gar nicht von gehört.
Ich finde auch manchmal hat er so irgendwie so Beef mit einzelnen Leuten, wo ich immer denke, eigentlich benimmst du dich echt gerade wie voll das Arschloch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein...
Wirkt immer, als hätte er ein bisschen Langeweile.
Kindergarten-Twitter-Beef. Ja, und da weiß ich immer auch nicht so genau, ist das wirklich Shatner oder sitzt da irgendwie der 23-jährige studentische Aushaltskraft, die dann Shatner die Tweets vorliest und der sagt dann, schreib mal was Böses zurück.
Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht selber tippt, aber dass er es so grob diktiert oder so. Ich könnte mir bei dem echt vorstellen, dass er sagt, dem will ich jetzt antworten. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Der kriegt jetzt auch was zu hören.
Ja. Aber grundsätzlich, du siehst es schon alleine dadurch. Und so ist Star Trek irgendwie immer überall. Und natürlich dann auch in Kleinigkeiten. Wie gesagt, jetzt, wenn dann mein Schüler irgendwie daherkommt und fragt, wie findest du denn Strange New Worlds, habe ich mit meinem Mann letztens erst gesehen. Oder irgendwie einer kommt und sagt, oh, du machst einen Star Trek-Podcast? Ich habe dich letztens zufällig gehört. So, also so wirklich genau, so wirklich mal irgendwie unvorbereitet und unerwartet. Ja, aber so richtig, mittlerweile bin ich auch so sicher in mir selbst, dass ich auch kein Problem mehr habe, irgendwie in Star Trek-Klamotten rumzurennen, sprich, also nicht in der Uniform, aber in einem Shirt oder so.
Aber da haben sich auch die Zeiten geändert.
Das war früher tatsächlich, das habe ich früher tatsächlich auch nicht gemacht.
Ja, aber da haben sich die Zeiten auch geändert.
Oder wenig, halt nicht, wenn ich, außer ich war im Kontext, im Fandom-Kontext. Ja, klar. Ja, und ich werde auch nie vergessen, weil wir ja darüber gesprochen haben, Fan und Fandom anknüpfen. Ich bin tatsächlich immer noch mit einem Mädel befreundet. Mhm. Mädel ist gut, erwachsene Frau, gleich alt. Und wir haben uns tatsächlich damals über den Star Trek Fan Club kennengelernt, weil die hatten so eine Sektion, wo quasi Fans, also so eine Art Kleinanzeigen, und da konnte man einfach alle möglichen Sachen reinstellen, und da hat eben jemand Brieffreunde gesucht. Und ach cool, Brieffreunde, bin ich dabei. Und dann haben wir angefangen, uns zu schreiben. Ich weiß, dass ich damals 2-3 Leute hatte ich mir dann ausgesucht. Aber das war die einzige, die irgendwie, wir haben uns super gut verstanden, das ist kleben geblieben. Und wir haben gar nicht so weit voneinander weggewohnt. Und dann haben wir uns dann tatsächlich verabredet nach einer gewissen Zeit und meinten, wir sehen uns mal im echten Leben. Was schon so nervös. Und unser, quasi unser, wir erkennen uns Zeichen war, dass wir beide ein Star Trek T-Shirt getragen haben. Und dann haben wir uns quasi hier, ich komme aus Frankfurt, Frankfurt auf der Zeil an einem bestimmten Punkt halt getroffen und haben uns dann tatsächlich an dem Star Trek T-Shirt erkannt. Und das ist echt so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, ist echt witzig. Ja, und wir haben heute noch Kontakt. Total lustig. Ja,
ja, das ist auch witzig. Ich hatte ja auch eine Brieffreundin, als ich 20 Jahre alt war, auch in Frankfurt. Damals haben wir über Kampfstein Galactica geschrieben, weil wir beide Fans
toll.
Waren.
Toll, ja.
Und dann bin ich auch irgendwann mal mit dem Zug dahin gefahren. Auch eine, ja, Frankfurt, sagte ich ja schon. Witzig, das muss irgendwie so ein Punkt sein, genau wie Sandra.
da sind viele Star Trek-Nerds. Sehr schön. Ja, cool, aber das ist doch witzig, oder? Und ja, ich hab leider keine von den Briefen mehr. Die sind irgendwann mal irgendwohin verschwunden, schade. Wohin auch immer. Hast du noch die Briefe oder irgendwie was aus von deinen Fan-Gedanken, als du 20 warst, ein paar und 20?
Ich hab die immer aufgehoben, aber es wurden immer weniger. Und den ersten habe ich immer aufgehoben, aber auch der war irgendwann plötzlich weg.
Ja, genau. Ich frage mich auch, wo die hin. Die sind da, wo die einzelnen Socken auch hingehen.
Ja.
Also irgendwo verschollen. Für Evil.
Parallelwelt.
Ja. Genau, genau.
Ja, wir haben ja rausgefunden, wie das funktioniert. Wir haben ja mal festgestellt, wenn du das in Trockner schmeißt, der sieht ja genauso aus wie ein Stargate.
Ja, und genau.
Die tauchen dann in einem anderen Trockner wieder auf. Also das ist...
ja.
Obwohl ich tue Briefe selten in einem Trockner, fällt mir gerade ein.
Ja,
ja. Naja, Brieffreundschaften hatte ich leider nie, aber so Fanbriefe an Zeitschriften habe ich früher geschrieben.
Ah, das ist ja auch geil. Ja, ja, so lustig, oder? Wenn man das dann so im Nachhinein sich so durch den Kopf gehen lässt. Ja.
Hast du noch Kontakt immer noch, oder? Hast du noch Kontakt?
Ja, habt ihr noch und beide wir sind noch? Auch beide noch. Ja, und wir sind beide auch noch Star Trek Fans.
Und Frank,
also wir
hast
reden
du noch?
Ab und zu noch mal über die neuen Serien.
Ab und zu mal eine, E-Mail, aber auch nicht mehr so häufig, aber trotzdem noch.
Aber lustig, da sind wir doch alle irgendwie, habe ich das Gefühl, treue Seelen, oder? Also wenn jetzt nicht wirklich was super krasses dazwischen kommt oder vielleicht auch einfach das normale Leben und darüber verschütt geht, dann hält man doch irgendwie so ein bisschen den Kontakt.
Das Witzige fand ich, sie hat mir zu Weihnachten so einen Weihnachtsgruß geschickt mit ihrer Familie und ihren Kindern drauf. Und da habe ich ihre Tochter gleich am Anfang gesehen und im Kopf habe ich gesagt, die sieht ja noch genauso aus wie früher.
Ja, krass.
Aber die sieht wirklich genauso aus, wie sie früher ausgesehen hat, ihre Tochter. Das ist
cool.
Unglaublich.
Ja, Wahnsinn. Da fühlt man
und
sich wahrscheinlich auch schlagartig ganz, ganz alt. Oder?
Ja. Und jetzt noch eine Frage. Gibt es den Fanclub denn auch immer noch, über den ihr euch kennengelernt habt? Gibt es den Club noch, den Fanclub?
Naja, das ist ich weiß, gibt es den Fanclub? Ist das jetzt, jetzt bin ich gerade überfragt. Es wurde dann irgendwann mal, also das ist quasi, also Dirk Bartholomä und der dahinter steckte ursprünglich. Das war mal der Star Trek Fanclub Deutschland, glaube ich. Dann wurde es der Star Trek Fanclub Europe, aber ich glaube, jetzt ist es kein Fanclub mehr, sondern jetzt ist dann haben die angefangen, mit in die FedCon-Organisation mit involviert zu sein. Und irgendwann, glaube ich, hat sich das aufgelöst, aber ich war dann irgendwann nicht mehr drin. Deswegen habe ich die Ära habe ich dann schon nicht mehr mitbekommen.
Ich glaube auch nicht, dass es den Club als solches noch gibt.
Ne? Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch sowas wie Fanclubs gibt, also ich weiß, in der ESC-Bubble gibt es das noch, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder?
Ja,
man hat ja jetzt halt was Social Media.
Man hängt da automatisch zusammen, da braucht man gar keinen Club, was würde das ändern? Ne?
Ja, stimmt. Das sind so, ach Gott, ja. Also, aber da sieht man ja aus, also you're showing your age, also da sieht man schon, aus welchem Alter, Fandom-Alter wir kommen. Wobei, wie gesagt, wir ja doch noch, ich ja doch noch wenigstens ein bisschen computerisiertes Fandom-Leben erlebt habe. Also
ja,
ich
was sollten
bin
die
ja
auch
jetzt
schreiben
nicht
in solchen Fandoms, wenn sie jetzt Zeitschriften rausbringen?
Ja,
man weiß das ja schon alles lange, bevor das raus ist.
Ja, aber
schwierig.
Das ist zum Beispiel auch was, deswegen liebe ich ja auch Twitter beziehungsweise eben Social-Media-Kanäle an sich. Das ist zum Beispiel auch mein Grund, warum ich tatsächlich noch auf Twitter bin, weil ich tatsächlich noch keine alternative Plattform gefunden habe, auch nicht Blue Skies und auch nicht Mastodon und auch nicht Threads und auch nicht Instagram und was nicht alles, wo ich tatsächlich alle die Star Trek-Leute zusammen habe, beziehungsweise die ganzen Star Trek-Schauspieler und so weiter. Ich hatte meine Bubble so schön kuratiert über Jahre hinweg, dass ich jetzt alles wunderbar schön griffig zur Hand hatte. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht den Bock, das jetzt alles nochmal von vorne zu machen auf einer anderen Plattform. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich die beste Star Trek-Info im Netz immer noch auf Twitter habe.
Ja, ist auch richtig. Ich habe ja auch mal mit Blue Sky angefangen. Mittlerweile gucke ich da auch nur noch einmal in der Woche rein, ob es da irgendwelche Nachrichten gab oder so. Das hat sich auch irgendwie wieder verloren. Am Ende sind sie dann doch immer alles wieder.
Eigentlich sollte man Elon Musk nicht unterstützen und überhaupt sind da jetzt viel mehr rechte Arschlöcher unterwegs und was nicht alles. Aber wie gesagt, meine Bubble ist eigentlich ganz gut kuratiert, was nicht bedeuten soll, dass ihr nicht gerne vorbeikommen und mich adden könnt, wenn ihr wollt. Also wenn ihr Sucker-Fans seid, gerne. Aber übrigens auch auf Mastodon und auch auf Blue Sky und ja. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist halt so.
Ja, aber denen das Feld überlassen fühlt sich auch irgendwie falsch an. Wenn man sich jetzt alle zurückziehen, die gescheit sind, dann ist ja nur noch die rechten Trolle auf Twitter. Das ist irgendwie auch, fühlt sich auch nicht richtig an.
Ja.
Ja, das ist ein schwieriges Thema.
Ja. Innerhalb der Bubble ist das auch relativ sicher. Da kommt eigentlich selten
das
jemand
stimmt.
rein, über den man sich aufregen kann.
Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Ja, ja. Und so,
glaube ich.
So ist dann Star Trek immer noch Teil von heute.
Ja.
Ich habe das Gefühl, gerade auch durch den Podcast beschäftige ich mich viel intensiver und sehr viel mehr mit Star Trek in den letzten,
sagen wir mal,
5 bis 8 Jahren, als ich das je in meinem Fandom-Dasein gemacht habe. Selbst früh, also als ich angefangen habe, da hatte ich eine sehr intensive Phase am Anfang und jetzt tatsächlich aktuell durch das ständige Beschäftigen damit, durch die News, die man bekommt, dadurch, dass halt einfach aktuell auch ganz viele neue Sachen parallel laufen und so, das ist schon irgendwie cool.
Ja, das stimmt. Richtig Leben eingehaucht wieder. Da kam ich genau richtig wieder rein.
Genau, ja, wunderbares Timing.
Ja.
Ja, hast du sonst noch was du nach außen tragen möchtest? Möchtest du den Fans von dir oder in der Bubble noch irgendwas sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ach, mir... Nein.
Eigentlich hast du schon alles gesagt, was wichtig ist.
Ja, alles Wichtige habe ich gesagt. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen wiederholt. Ich versuche dann nicht immer überall das Gleiche zu erzählen. Was heißt überall? Also ich rede ja auch in meinem Podcast gerne über Star Trek, deswegen.
Sowas.
Aber ja, aber ich finde es spannend, einfach auch zu gucken, wie Star Trek dann, also auch festzustellen, weil das ja auch so ein bisschen so die Frage ist, also Trek Talk ist ja wirklich, wie ist so Trek auch Teil deines Lebens irgendwie, auch aktuell vielleicht, dass ich tatsächlich feststelle jetzt, wenn ich so ein bisschen zurückgucke und so, wie viele der Ideen, dieser grundsätzlichen Ideen tatsächlich von Star Trek auch, klar, Elternhaus spielt natürlich immer eine Rolle, aber auch von Star Trek doch viele meiner grundsätzlichen Einstellungen geprägt haben. Ja, also der Versuch eben, offen zu sein, akzeptierend, diese utopischen, positiven Grundgedanken und überhaupt so ganz, ganz viele Dinge und auch dieses klassische, also Mannigfaltigkeit in unendlicher Variation etc. etc. Und irgendwie ist dann doch ganz, ganz viel in meinem Leben davon kleben geblieben und man kriegt es gar nicht so bewusst mit und wenn man sich dann mal so darüber Gedanken macht, denkt man sich, hat schon vielleicht seinen Grund.
Also Star Trek hat auf jeden Fall dein Leben beeinflusst.
Absolut. Und ja, absolut. Und es ist halt auch nicht nur unterhaltsames Medium, das ich konsumiere, sondern es ist halt doch mehr.
Mehr eine Lebenseinstellung.
Ja, und
zum Teil.
Das ist es auf jeden Fall. Und ich finde, das ist beides. Also das ist das Schöne daran. Es hat viel Gewicht in bestimmten Bereichen, aber es ist auch manchmal echt nur, ich möchte jetzt bitte alle Ferengi-Folgen am Stück gucken, weil ich habe halt einfach einen doofen Tag gehabt, so irgendwie. Ja, also genau.
Ja, klar.
Das ist es halt manchmal auch. Deswegen,
ist aber ein schönes Schlusswort, finde ich, genau.
Genau, da.
Dann danken wir uns ganz herzlich, dass du da warst. Und
ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Und da bleibt uns nur noch eins zu sagen übrig.
Lebt lang.
Und hört unseren Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt kommt meine Erinnerung, Britt-Marie.
Ach.
Das war Trek Talk, Leben mit Star Trek. Mit Sandra und Frank.
It's for the stars we've come. We have strange new world. New way.